Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich heute Abend hier im Kepler-Salon. Wir beginnen heute Abend mit einer Veranstaltungsreihe, die sich über 7 Abende erstreckt und ein Projekt von Linz 09 darstellt, Civil Wars, Bürgerkriege. Wir versuchen mit dieser Veranstaltungsreihe einen Blick zu werfen auf bürgerkriegsähnliche Bürgerkriege in Europa, quer durch verschiedene Länder. Und natürlich gibt es einen besonderen Anlass, warum wir diese Veranstaltung heute am 12. Februar 2009 in Linz und hier im Kepler-Salon als einem Ort, der der Auseinandersetzung dienen soll, beginnen. Mein Name ist Ulrich Fuchs, ich bin stellvertretender Intendant von Linz 09 und habe lediglich die Ehre und die Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Ich darf das Mikrofon dann gleich weitergeben. Ich will vielleicht darauf hinweisen bei dieser Gelegenheit, weil einige von Ihnen möglicherweise noch nicht im Kepler-Salon waren, dass wir hier regelmäßig Veranstaltungen machen, die der ambitionierten, aber populären Wissensvermittlung oder des Expertentums sich widmen. Sie finden draußen, wenn Sie durch die Bar nach draußen gehen, hier ein kleines Plakat auf der Rückseite, sind alle Veranstaltungen bis Ende März aufgelistet. Das ist sehr heterogen, was wir hier veranstalten. Wir haben sowohl über die heilende Macht der Musik von Franz Hanonchor gehört, als auch gestern Abend einen wunderbaren Abend mit Ivo Vastitsch, Reinhard Kanonier gehabt über die Frage Fußball trifft Kunst. Und prompt hat sich das ja auch im Ergebnis der österreichischen Nationalmannschaft gleich wiedergespiegelt. Wobei ich gleich dazu sagen muss, die Deutschen haben es auch nicht viel besser gemacht. Also Skandinavier sind offenbar stärker im Moment. Das ein kleiner Exkurs zum gestrigen Abend. Und Sie finden draußen natürlich nähere Informationen über diese Reihe Civil Wars, die auf den nächsten Donnerstagen in der Regel hier in Linz im Kepler-Salon stattfinden, aber auch einmal in Steyr ausgegebenem Anlass. Darüber wird Ihnen Florian Wenninger etwas sagen. Florian Wenninger und Christian Klösch, der auch heute Abend da ist, haben dieses Projekt entworfen, an uns herangetragen. Und wir haben es sehr gerne aufgenommen, auch in unsere Auseinandersetzung mit Zeitgeschichte, die, ja, wie Sie wissen, ein fixer Bestandteil eigentlich des Programms von Linz 09 sein wird. Und wir werden da auch noch in diesem Monat von uns reden machen mit einer wahrscheinlich doch sehr für Diskussionen sorgenden Installation am Brückenkopfgebäude Ost. Da können Sie schon gespannt sein. Aber nun zunächst mal zu dieser Reihe Civil Wars, zu der Auftaktveranstaltung. Ich muss sagen, ich habe auch durch die Beschäftigung und die Diskussion mit Nico Wahl, dem Historiker in unserem Team, der das auch sehr an uns herangetragen hat, dieses Thema. Ich habe viel gelernt. Als Deutscher, gebe ich offen zu, weiß man über 1934 relativ wenig. Und wahrscheinlich weiß ich jetzt auch noch zu wenig, um wirklich darin sagen zu können, dass ich mich auskenne. Deswegen freue ich mich besonders auf diesen Abend und bedanke mich sehr bei denjenigen, die ihn vorbereitet haben und wünsche nicht nur für diesen Abend, sondern auch für die weiteren Abende einen sehr guten Verlauf und übergebe das Mikrofon jetzt an Florian Wenninger, der Ihnen auch die Teilnehmer auf dem Podium vorstellen wird. Vielen Dank.
Im Namen des Vereins Gedenkdienst und des Organisatorenkomitees, das nicht nur aus Christian Klösch und mir, sondern auch aus unserem japanischen Kollegen Shinichi Suzuki besteht, darf ich Sie alle herzlich willkommen heißen. Ganz besonders willkommen heißen möchte ich die Herrschaften auf dem Podium. Die einzige Dame der Runde hat uns leider kurzfristig abgesagt. Birgit Kirchmeier ist heute verhindert, wünscht uns allen nur eine gute und spannende Diskussion. Ich darf zunächst kurz die Herrschaften vorstellen und im Anschluss daran den weiteren Verlauf des heutigen Abends skizzieren, bevor wir dann direkt in die Diskussion einsteigen. Zu meiner Linken Georg Stahlenberg, der Großneffe des ehemaligen Heimwehrführers Ernst Rüdiger Stahlenberg, in Oberösterreich eine auch heute bekannte Person. Er ist Ehrenpräsident des LASK, ist darüber hinaus vielfältig gesellschaftlich engagiert und ist unter anderem auch im Trägerverein der Gedenkstätte in Hartheim führend tätig. Herr Steinberg lebt am Familiensitz in Everding und ist als Unternehmer tätig. Neben ihm Doron Rabinovici, den Literaturbegeisterten unter Ihnen sicherlich ein Begriff. Er ist Historiker und Autor, lebt in Wien, ist 1961 in Tel Aviv geboren, hat sowohl zu historischen Themen als auch zu allgemein gesellschaftlichen Themen veröffentlicht. Seine letzten Bücher waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ohnehin 2005 bei Surkamp erschienen und YOLO MOLO, Giulio Molo, ein Kinderbuch, das ich allgemein empfehlen kann.
Der ewige Widerstand ist ein Buch, das letztes Jahr auch noch rausgekommen
ist. Das war unvermeidlich. rechts von Doron Rabinovici, der Vertreter der SPÖ am heutigen Abend. Ich freue mich über die Zusage von Josef Weidenholzer, Professor am Institut für Gesellschafts- und Sozialwissenschaft der Kepler-Universität in Linz und Institutsvorstand seit langen Jahren. Zusätzlich ist Josef Weidenholzer Präsident der Österreichischen Volkshilfe. Neben ihm Bernhard Bayer, der Vertreter der Volkspartei am heutigen Abend, Obmann der Jungen Volkspartei, geboren 1975 in Bad Ischl. Bernhard Bayer ist außerdem Mitglied des Kartellverbands der Verbindung Severina in Linz. Last but not least freue ich mich über die Anwesenheit von Helmut Wagner, Kirchenhistoriker und Verleger, Inhaber des gleichnamigen Verlags. Zu mir selbst vielleicht noch kurz. Mein Name ist Florian Wenninger, ich bin 1978 geboren, habe oberösterreichische Wurzeln und lebe als Dissertant, mehr schlecht als recht, in Wien. Ich möchte außerdem noch zwei Geburtsdaten nachtragen, die ich vergessen habe. Schon strenge Blicke kassiert. Josef Weidenholzer, geboren in St. Florian, 1950 am Inn. Aber auf ihrer Homepage steht nur St. Florian, merke ich an. Und Georg Steinberg, geboren 1961 in Klagenfurt. Bevor wir beginnen, möchte ich anmerken, dass diese Veranstaltung sich nicht versteht als eine Veranstaltung, die klären soll, was gewesen ist. Hier geht es nicht um die Verhandlung von allfällig noch offenen Schuldfragen. Hier geht es um die Frage, was für eine Rolle die Ereignisse des Februar 1934 und des Kontexts des davorliegenden für die Gesellschaft, in der wir heute leben, gespielt hat und nach wie vor spielt. Ich würde das auch, wenn wir zur Publikumsdiskussion kommen, bitten zu berücksichtigen. Weder Helmut Wagner noch Georg Steinberg sind hier, um sich für irgendjemanden zu rechtfertigen. Georg Steinberg hat mich gebeten, das auch von vornherein klarzustellen. Ich komme diesem Wunsch gerne nach und wäre meinerseits auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass es anders sein könnte. Ich möchte gleich mit Ihnen, Herr Steinberg, beginnen. Wir haben ja sowohl Parteienvertreter als auch sozusagen einen nicht Stellvertreter des katholischen Milieus, aber jemanden, der aus dem katholischen Milieu stammt, in Helmut Wagner hier. Aber der sozusagen den prominentesten Namen, wenn es um die 30er Jahre geht, trägt, sind zweifelsohne Sie. Ihr Großonkel Ernst Rüdiger Steinberg emigrierte 1937 zuerst in die Schweiz, dann nach Frankreich, um schließlich in Argentinien zu landen, von wo er dann 1955 zurückgekehrt ist. Heißt diskutiert, diese Rückkehr. Was mich besonders interessieren würde und wo ich denke, dass Sie auch unserem Publikum viel erzählen könnten, ist, wie ist denn eigentlich die innerfamiliäre Perspektive auf die Person Steinberg, Ernst Rüdiger, gewesen? Mit was für einem Bild von ihm sind Sie aufgewachsen?
Vorwegschicken möchte ich noch, dass der Herr Wenninger mich auf eine sehr offene, ehrliche Art und Weise eingeladen hat, hier dabei zu sein. Als Träger dieses Namens ist das ja vielleicht in dem Zusammenhang nicht ganz leicht. Es hat einige Tage gedauert, vielleicht sogar einige Wochen gedauert, bis wir uns dann gefunden haben. Und was uns verbindet, ist, dass Ihre Vorfahren, Ihr Urgroßvater, Ihr Vater mit meinem Großonkel, also Bruder meines Großvaters, doch sehr eng zusammengearbeitet hat und dass die Geschichte Ihres Lebens dadurch anders verlaufen ist als die Geschichte meines Lebens. Da komme ich jetzt auch auf meine Erziehung und auf mein Zuhause, auf meine Prägung. Das sind einige Vertreter der Familie heute da. Von einigen wusste ich es, von anderen wusste ich es nicht. Und da muss man sagen oder kann man sagen, dass diese Figur, diese Person in einer sehr schwierigen Zeit, in einer sehr umstrittenen Zeit, auch eine umstrittene war, dass diese Person auch innerfamiliär eine nicht, sagen wir mal, ja, auch innerfamiliär hat es immer Spannungen gegeben mit seiner Mutter, mit meinem Großvater, weil man sich mit einigen oder vielen nicht immer einig war. Möglicherweise deshalb, weil das nicht so deutlich war, weil das nicht so eindeutig war, haben wir auch in unserer Erziehung hier kein eindeutiges Bild mit auf den Weg bekommen. Es wurde hier in keinster Weise dieser Großonkel idealisiert, sondern man hat, wenn schon, sich sehr differenziert damit auseinandergesetzt. Jeder, der die Bücher gelesen hat, weiß, dass mein Großvater eben sehr kritisch gegenübergestanden ist. Jeder von uns weiß, viele wissen, dass meine Urgroßmutter politisch sehr aktiv war, die erste Abgeordnete im österreichischen Parlament war und auch so ihre Sorgen mit der politischen Karriere ihres Sohnes hatte. Ich glaube für mich, dass es zur Folge hatte, dass ich möglicherweise mich bemüht habe, mein ganzes Leben keine Gräben aufzureißen, dass ich mich bemüht habe, immer Brücken zu bauen, dass ich mich bemüht habe, nie in ein Lager gezogen zu werden, sondern dem Andersdenkenden gegenüber aufgeschlossen zu sein und möglichst immer einen Konsens zu finden. Ich bin ein großer, Professor Feinholzer weiß das auch, ein großer Anhänger davon, dass man sich findet, dass man Kompromisse schließt. Und ich bin auch ein großer Anhänger davon, dass man Geschichte, und sei sie noch so schmerzlich, und hier geht es um eine sehr schmerzliche Geschichte, konsensual aufarbeitet. Und vielleicht schweife ich ein bisschen ab, aber in Zeiten, wo wir nicht ganz genau wissen, was auf uns zukommt, wo es politisch, aber vor allem wirtschaftlich schwierig ausschaut, wo wir nicht ganz genau wissen, wem wir vertrauen sollen, haben wir, glaube ich, einen Auftrag und in besonderem Maße auch die irgendwie direkt damit in Verbindung gezogen werden, haben wir einen Auftrag, sich zu finden, haben wir einen Auftrag, die Lehren insofern zu ziehen, als wir verantwortungsvoll umgehen mit unserer Geschichte und verantwortungsvoll agieren in unserer Gegenwart. Ich glaube, die Zeiten sind ernst und wir werden uns nicht leisten können, egal durch was und auch nicht durch Worte, uns gegeneinander zu stellen, sondern wir werden uns zusammenreißen müssen, um miteinander schwierige Zeiten in Angriff zu nehmen. Und es sollte irgendwann einmal auch möglich sein, dass man ja zu den 30er Jahren ich bin jetzt kein Experte, das habe ich Ihnen vorher auch schon gesagt und kein Gelehrter, aber dass wir eine konsensuale Geschichtsaufarbeitung schaffen, um auf dieser Grundlage agieren zu können.
Einer der historischen Kompromisse zwischen den späteren Bürgerkriegs, also zwischen den ehemaligen Bürgerkriegslagern, die sich in der Zweiten Republik als ÖVP und SPÖ wieder konstituiert haben, war ja, dass sozusagen der christlich-soziale Anteil an der Beseitigung der Ersten Republik eher negiert worden ist und als der Hauptschuldige die Heimwehr identifiziert worden ist und mit der Heimwehr untrennbar verbunden im allgemeinen Bewusstsein war natürlich Ihr Großonkel. Wie hat sich denn nach 1945, wenn Sie das eventuell wissen, wie hat sich denn die Herangehensweise der Parteien an Ihre Familie gestaltet? Gab es da Berührungsängste? Gab es offensive Versuche, die Starnbergs zu vereinnahmen?
Ich kann da jetzt nur für mich sprechen. Ich will jetzt nicht für meinen Vater oder für meinen Großvater sprechen, aber ich möchte für mich sprechen. Ja, es schaut sich, kann sich ja jeder vorstellen, dass wenn man Träger dieses Namens ist, dann verbindet jeder irgendwas damit. Der eine was Positives vielleicht, der andere was Negatives vielleicht. Ich bin eigentlich mit diesem Namen, mit dieser Geschichte ganz gut durchgekommen. Ich hatte nie wirklich das Problem, vereinnahmt zu werden oder irgendwo in ein Lager gezogen zu werden. Ich hatte auch nie das Interesse, das zu tun. Anfeindungen, wenn Sie das meinen, war ich auch nicht ausgesetzt. Es gibt natürlich das eine oder andere Mal Vorfälle, wo jemand mit diesem Familiennamen ein Problem hat und auch gleich reflexartig es in Verbindung bringt mit dieser Zeit. Das muss man, kann man auch verstehen. Ich hoffe, Sie haben es vorher angedeutet und einige im Raum wissen es auch. Ich hoffe, dass ich als Person, ich als Georg Starnberg hier in Oberösterreich, hier vor Ort beweise, dass ich zwar nicht für ein Lager oder für eine Partei mich einsetze, aber dass ich mich sehr wohl, und das ist vielleicht meine Lehre aus den Geschehnissen, sehr für das Gemeinwohl einsetze und sehr dafür einsetze, dass Brücken gebaut werden und dass über Parteigrenzen hinaus Projekte gelingen.
Vielen Dank. Meine nächste Frage würde sich an Sie richten, Herr Wagner. Nach 1945 erklärt die katholische Kirche den politischen Katholizismus für passé. Gleichzeitig bekommt man bis heute das Gefühl, wenn man sich beispielsweise in Medien der katholischen Kirche umtut, vor allem auch in Online-Medien von sich als katholisch begreifenden Gruppen, dass im historischen Selbstverständnis vieler Katholiken und Katholikinnen sowohl ständisches Gedankengut als auch Personen der Ersten Republik wie Ignaz Seipel, wie Engelbert Dollfuß eine große Rolle spielen. Wie ist das erklärbar?
Also ich möchte vorausschicken, dass ich nicht für die katholische Kirche spreche. Ich bin kein Vertreter der katholischen Kirche hier. Ich bin Kirchenhistoriker und beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema Kirche und Nationalsozialismus. Das ist mein Zugang. Klarerweise ist es natürlich so, dass die Zeit, über die wir heute sprechen, die Zeit rund um den 12. Februar 1934, die Erste Republik und die Fakten, die wir dazu haben, das erklärt, warum katholische Mentalität immer noch mit einer bestimmten politischen Richtung, dass das immer noch mit Volkspartei verbunden wird, dass das immer noch auch mit Personen der Ersten Republik, dass das immer noch auch mit dem Ständestaat verbunden wird. Das ist einfach durch die Geschichte erklärbar. Man kann das nicht wegwischen und Sie wissen vielleicht, dass es da in der Zweiten Republik dann Versuche ja gegeben hat, einer Annäherung bzw. einer Differenzierung. Sie kennen vielleicht die Geschichte vom roten Kardinal, vom Kardinal König, der es, ich glaube, es war um 80 herum, den österreichischen Gewerkschaftsbund besucht hat und dort also erklärt hat, er ist nicht Bischof der ÖVP und er ist nicht Bischof der SPÖ, sondern er ist Bischof für die Katholiken. Das war auch in der katholischen Kirche ungewohnt und das ist sicher ein Prozess, der immer noch auch immer noch im Gern ist. Ich kann vielleicht auch biografisch dazu sagen, dass ich das selber bei mir in meiner eigenen Geschichte auch sehr wechselvoll oder sozusagen sehr, sehr ambivalent erlebe. Ich bin im Mühlviertel aufgewachsen und bin sozusagen in einer sehr diesbezüglich typisch katholischen Umgebung aufgewachsen, war aber als Theologe einige Jahre in der Betriebsseelsorge in der Vöst tätig. Und Sie können sich denken, das ist sehr spannend, diese Welten zu erleben und sich da auch in den Beziehungen zu finden. Und das ist doch sehr interessant. Ich möchte ein Beispiel sagen, um vielleicht zu verstehen, was katholische Position oder was katholische Haltung in dieser Zeit gewesen ist. Ich nehme die Figur des damaligen Bischofs, des Linzer Bischofs Gföllner, Johannes Maria Gföllner her. Johannes Maria Gföllner hat im Jänner 1933 einen Hirtenbrief verfasst, den er nannte wieder den wahren und falschen Nationalismus. Und er hat sich in diesem Hirtenbrief glasklar, pointiert und präzis, wie man es kaum mehr denken könnte, gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen. Sein Hirtenbrief, der dann auch in mehrere Sprachen übersetzt wurde und großes Aufsehen auch in der katholischen Welt, auch in Deutschland hervorgerufen hat. In demselben Hirtenbrief finden sich Äußerungen von Bischof Gföllner, die mehr als deutliche antisemitische Untertöne haben. Im selben Hirtenbrief. Mit einer Art Selbstverständlichkeit ist sozusagen als Erklärung, warum man sich da schon engagieren müsse und so weiter, sind diese antisemitischen Untertöne drinnen. Und derselbe Diözesanbischof Gföllner erklärt, irgendwann um diese Zeit, nicht in diesem Hirtenbrief, aber irgendwann auch in dieser Zeit, er habe nie in seinem Leben christlich-sozial gewählt. Man kann jetzt denken, was hat er gewählt? Wahrscheinlich, man kann sich nur denken, dass er ungültig gewählt hat oder nicht wählen gegangen ist. Aber das christlich-soziale war ihm unerträglich, weil er im Herzen noch vom Kaiser 1915 zum Diözesanbischof ernannt, ein Monarchist war und nicht hinter der Demokratie, nicht für die Erste Republik einstehen konnte. Und dieser Mann war Bischof bis 1941, ein höchst engagierter Mann, der für die katholische Kirche vieles geleistet hat, aber hinter dieser Biografie oder hinter diesen wenigen biografischen Markierungen kann man sehen, wo die katholische Kirche aus dem Kaiserreich kommend, aus dieser Kombination von Thron und Altar, die sich so viele Jahrhunderte so bewährt hat für die katholische Kirche, in welche Phase da die katholische Kirche eingetreten ist. Das kann man an diesen biografischen Markierungen, denke ich, ganz gut verstehen.
Darf ich beim Stichwort wieder den falschen Nationalismus, das impliziert ja auch, dass es einen richtigen Nationalismus gibt, bleiben und vielleicht die Frage stellen, das, was wir als österreichische Identität, als österreichisches Nationalbewusstsein heute begreifen, ist ja untrennbar verbunden mit Versuchen, so etwas wie ein Österreichbewusstsein zu etablieren, nicht nur von christlich-sozialer Seite, sondern vor allem dann auch in der Phase 34 bis 38. Und da wird wiederum ganz stark rekurriert auf katholische Inhalte. Denken wir an den Marienkult, denken wir an den ganzen Kult rund um Marco D'Aviano. Das alles hat ja 38 nicht aufgehört zu bestehen, sondern ich weiß nicht, wie weit es die Nationalsozialisten unterdrückt haben. Auf jeden Fall setzt es wieder stark ein. 1945, D'Aviano ist überhaupt erst 2003 selig gesprochen worden. Wie weit wäre denn sozusagen eine kritische Auseinandersetzung mit den Jahren 33 bis 38, für die katholische Kirche nicht zwangsläufig auch verbunden mit der kritischen Reflexion solcher Glaubensinhalte?
Ja, das glaube ich sicher, dass das der Fall sein müsste. Ich glaube auch, dass für die katholische Kirche das gilt, was für die ganze Gesellschaft gilt, aber es gilt sicher ganz besonders für die katholische Kirche, dass der Ständestaat, diese Ständestaatszeit und die ganze Problematik der Ersten Republik noch sehr wenig bearbeitet ist und daher auch diese mentalitätsmäßige Haltung noch sehr wenig bearbeitet ist. Da ist sicher, da spielt dann auch die Widerstandsdiskussion eine Rolle, dass man natürlich auch kirchlicherseits gut nachweisen konnte, im Nationalsozialismus auch Opfer geworden zu sein, eine Rolle, sich da gut drüber schwindeln zu können und diese schwierige Problematik einfach nicht Demokratie Demokratie nicht annähernd leben zu können, das zu thematisieren in dieser Zeit. Sozusagen zu thematisieren, warum es für die Kirche so schwierig war, an die Demokratie heranzugehen. Das ist dann ja auch noch einmal der Unterschied. Ich rede ja nicht für die christlich-sozialen so sehr, obwohl das natürlich immer dabei ist. Aber das war ja für die Bischöfe wirklich sehr ein großes Problem.
Vielen Dank. Herr Weidenholzer, die Veranstaltungsreihe umfasst ja 7 Veranstaltungen. Ich muss sagen, keine war so schwer zu organisieren wie dieser Abend. Das hatte maßgeblich auch mit der offensichtlichen Scheu beider Parteien, also sowohl der SPÖ als auch der ÖVP, zu tun, Vertreter zu entsenden. Jetzt ist die sozialdemokratische Erinnerung an den Februar 34 ja eine ganz interessante seit 1945. Da stellen sich Leute in die Tradition der Rebellion, beziehungsweise eine Partei durch deren Parteiführung in eine Tradition, mit der sie im Augenblick, also in den Jahren 33 bis 34, wenig gemein hatte im Sinn von, dass die Leute, die die Partei 45 fortfolgend geführt haben, Renner, Schärf, Helmer und so weiter, dass die ja mit Kämpfen 33 bis 34 wenig am Hut hatten. Im Gegenteil, also von der niederösterreichischen Sozialdemokratie ist es bekannt, dass sie auch nach 34, zumindest was ihre Führungskader angeht, mit dem Widerstand, mit dem sozialdemokratischen Untergrund möglichst wenig zu tun haben wollte. Warum greifen diese Leute dann trotzdem 1945 die Tradition des Kampfes auf?
Ja, vielleicht zum heutigen Abend. Ja, ich glaube, dass das verfehlt ist zu meinen, dass es eine Scheu gegeben hat, dass da niemand teilnimmt. Ich glaube, da muss man sich auch als Veranstalter überlegen, dass an dem Tag traditionellerweise auch Veranstaltungen der Parteien der Sozialdemokratie stattfinden. Und es ist durchaus legitim, dass man sich auch innerhalb der Sozialdemokratischen Partei zu einer Festveranstaltung zusammenfindet. Und die hat eben bis vor kurzem angedauert. Zudem gab es eine Veranstaltung der Stadt Linz, wo man sich also auch diese Ereignisse angenommen hat. Also ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt, sondern dass es vielleicht also auch von den Veranstaltern etwas besser überlegt werden hätte können, ob man die Veranstaltung vielleicht einen Tag vorher oder einen Tag nachher macht. Das ist zumindest, kommt von dieser Veranstaltung, die sehr bewegend war, und es ist durchaus legitim, dass man sich also an diesem Tag zusammenfindet. Das heißt, von daher hat es vielleicht etwas länger gedauert, auch eine entsprechende Ansprechperson zu finden, und auch der Landesparteivorsitzende, der ursprünglich auf der Einladung angeführt war, war also zu diesem Zeitpunkt auch nicht angefragt. Ja. Das heißt also, er wurde als Teilnehmer hier kolportiert, obwohl also mit ihm das Einverständnis noch nicht erzielt war, weil er eigentlich gar nicht hätte teilnehmen können, wenn er nicht an zwei Orten sein kann. Also das ist einmal das eine, und ich glaube, dass man vernünftig darüber reden kann, aber also nicht mit einem solchen Unterton. Zum anderen, die Sozialdemokratie, die den Februar 1934 begeht, und die Sozialdemokratie nach 1945 die Entwicklung geprägt hat, das ist kein Widerspruch, sondern jene Leute wie Renner, Scherf und so weiter, das waren auch jene Leute, die 1934 beziehungsweise von 33 bis 34 die Demokratie verteidigt haben, sich überlegt haben, wie man also aus diesem ganzen Dilemma, Schlamassel herauskommen kann, die sich bemüht haben, etwa auch in Wien, das auch ein Bundesland war, über Wien eben auch wieder zu einer verfassungsmäßigen Situation zurückzukommen. Also ich sehe da keinen Widerspruch. Es gab in der Sozialdemokratie Menschen, die diesen Zustand von 33 bis 34 schwer ertrugen. Dazu gehörte Richard Bernaschek und andere, und die eigentlich von der Parteiführung auch immer wieder vertröstet wurden, wo man eben gesagt hat, na, versuchen wir noch einmal so zu warten, versuchen wir noch einmal irgendwo einen Kompromiss zu bekommen, schlagen wir nicht los, obwohl das eigentlich so in der ganzen Diskussion der Sozialdemokratie klar war und auch von den ganzen Beschlüssen, dass wenn bestimmte Dinge passieren, dass man dann auch also zu diesen Mitteln greift. Also die Leute, die hier losgeschlagen haben, das waren Menschen, die eigentlich sehr von der, wenn man heute, wenn man sagen, Basis bewegt war, Menschen, die wirklich dort gelebt haben, wo ihre, die sie vertreten haben, auch gewesen sind. Und Richard Bernaschek war zutiefst bewegt von dem, was er von seinen Leuten erfahren hat. Wenn in Steyr 70% der Parteimitglieder arbeitslos sind, dann versteht man den Druck, der auf solchen Leuten liegt. Wenn man sieht, dass einem die Leute davonlaufen, dass sie politisch apathisch werden, sogar in der letzten Landesregierungssitzung hat der sozialdemokratische Landesrat Jetzinger, diese Protokolle kann man heute alle nachlesen, gemeint, dass es also die Partei an sich nach wie vor zur Demokratie bzw. sogar dazu stünde, Dollfuss zu verteidigen, aber dass es immer schwieriger würde, und auch die Vertreter der Heimbahn haben das dem Landeshauptmann Stegel gesagt, dass sie eigentlich Angst hätten, dass die Nationalsozialisten auch ihre Basis unterwandern. Also ich will nur irgendwie sagen, diese Menschen, deren man hier gedenkt, das waren Menschen, die einfach einen Druck hatten zu handeln, die ihrem Gewissen verantwortlich waren. Und dieser Bernaschek war ein Mensch, der viel gesucht hat, der viel geirrt hat in seinem Leben, der sich sogar auf ein Techtelmechtel mit den Nazis eingelassen hat, der genauso nach Moskau gegangen ist, der aber auch gefunden hat, dass er nirgendwo eigentlich wirkliche Verbündete findet. Und dieser Richard Bernaschek, dem zum Beispiel die Sozialdemokratie heute gedacht hat, dieser Richard Bernaschek wurde 3 Tage vor der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen ermordet, auf persönlichen Befehl des Gauleiters, weil er eben solche Kräfte nach 1945 nicht mehr in der Regierung haben wollte. Also, vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen emotional gesagt, aber ich glaube, da ist kein Widerspruch. Das ist das eine, das sind die Opfer, und das sind auch die Leute, die auch selber andere Leute am Gewissen haben. Auch derer muss man gedenken. Ich glaube, das ist wirklich eine Katastrophe gewesen. Und alle Menschen, die hier gestorben sind, verdienen auch einfach einen Moment des Gedächtnisses und der Überlegung, was da eigentlich passiert ist. Andere Länder haben auch ihre Helden und diskutieren diese ganzen Dinge. Da waren tragische Entwicklungen. Also das ist das eine. Und das andere waren eben Leute wie Rainer Scherf und so weiter, die eigentlich mit Bernaschek in dem Sinne wenig am Hut hatten, die einfach sehr starr, eigentlich streng zu dieser ganzen Verfassung gestanden sind, die man ihnen zwar aufgenötigt hat 1929, die sie aber dann verteidigt haben.
Ja. Vielleicht präzisiere ich die Frage nochmal. Die sozialdemokratische Erinnerung an den Februar 34, so wie sie sich für mich darstellt, ist sozusagen geprägt durch eine Kommunikation nach innen und eine nach außen. Die Kommunikation nach innen ist das positive Rekurrieren auf die Februarkämpfer, auf die Schutzbündler, auf den Aufstand als Aufbäumen gegen eine Faschisierung, Autorisierung, wie auch immer. Aber die Kommunikation nach außen ist, dass man zumindest nicht, interessanterweise in den letzten Jahren mehr als davor, Thesen wie der geteilten Schuld, wie Behauptungen, es hätte sich um einen Putschversuch gehandelt und so weiter, entgegentritt. Worum es mir geht, ist, welche Funktion erfüllt diese Kommunikation nach innen?
Es ist, glaube ich, kein Widerspruch, sondern man muss sich überlegen, was dann nachher passiert ist. Es gab dann den Nationalsozialismus, es gab nach 1945 die Zeit der Besatzungsmächte. In der Zeit war es schlicht und einfach wenig sinnvoll, jetzt über diese Dinge zu reden, wenn man schlicht überleben wollte. Wenn man sich hätte in der Zeit zwischen 45 und 55 einer Diskussion über die Verfassung 1929 gestellt, was in der Tat vernünftig wäre, wir haben es bis heute nicht zusammengebracht, wenn wir über das Konkordat geredet hätten und so weiter und so fort, dann hätte dies zu einer schweren Spaltung und Beschädigung Österreichs geführt, sodass man also wirklich versucht hat, diese Dinge außen vor zu lassen. Und gleichzeitig, und das ist das Interessante auch an der Zweiten Republik, und das geht lang hinauf, fast bis Zwentendorf, haben diese beiden Lager ja deswegen so gut miteinander kooperiert, weil sie einerseits nach innen diese Erinnerung beschworen haben und gleichzeitig aber damit auch ein Drohpotenzial zur Verfügung hatten, weil sie sagen konnten, wenn ihr mit uns nicht kooperiert, dann wird es genau wieder so passieren wie 1934. Also diese Erinnerung an 1934 und dieses nach innen kommunizieren, das in beiden Lagern stattgefunden hat, hat eigentlich zur Stabilisierung der Zweiten Republik beigetragen, ja? Indem man quasi also zumindest die Zeit bis nach 1955 überlebt hat, indem man eben nicht in einer neuen Auseinandersetzung geendet hat, was wahrscheinlich dort staatspolitisch wirklich äußerst vernünftig war. Ja? Aber es hat eigentlich das alles verhindert, was man schon längst hätte tun müssen, einmal darüber nachzudenken, was ist denn wirklich passiert, was ist denn wirklich das Problem, wenn eine Verfassung, die wir heute auch haben, die heute offensichtlich funktioniert in der Form von 1929, schon 5 Jahre später in einem erstaunlichen Ausmaß kollabiert und eigentlich überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja? Also diese Fragen hat man sich nicht gestellt. Ja? Das war dann natürlich auch noch überlagert durch unsere Geschichte, speziell zwischen 38 und 45, was natürlich auch in der Aufarbeitung wahrscheinlich notwendiger war, das zunächst aufzuarbeiten, Stichwort Waldheim und so weiter. Ja? Sodass also dieser Zeitraum 34 bis 38, 33 bis 38 halt irgendwo in den Hintergrund gedrängt wird. Und ich glaube, es ist jetzt wirklich Zeit, einmal ganz normal und vernünftig über diese Jahre zu reden, weil sie wirklich sehr weit weg sind.
Das ist mein Stichwort für den Herrn Bayer. Ich würde Ihnen gerne ein Zitat vorlesen, wenn ich es finde. Nein, das tue ich nicht. Doch da. Wunderbar. Und dann würde mich Ihre Meinung dazu interessieren. Was vor 50 Jahren in Linz begann, ist von welthistorischer Bedeutung. Zum ersten Mal hatten sich Arbeiter gegen die drohende Gefahr einer faschistischen Machtergreifung mit Waffengewalt zur Wehr gesetzt. Nationen mit mächtigeren Arbeiterparteien wie Italien oder Deutschland hatten vorher die Vernichtung der demokratischen Staatsform ohne Gegenwehr hinnehmen müssen. Das hat vor 25 Jahren der Herr Weidenholzer geschrieben. Mich würde ja interessieren, wenn wir über die Ereignisse des Jahres 34, wie es der Herr Weidenholzer jetzt vorgeschlagen hat, offen diskutieren, könnten Sie einer solchen Position zustimmen?
Ich glaube, ich habe es am Wochenende auch in einer Tageszeitung gelesen, in einer Beilage, diesen Satz. Aber eingangs zu meiner Einladung, beziehungsweise
warum es länger gedauert hat, bis ein Vertreter des ÖVP-Landtagsklubs genannt wurde. Da gab es tatsächlich einige Pannen bei uns, das sei zugestanden. Es lag wirklich an Nomenverkettung, jetzt sagen wir es so, aber nie daran, dass niemand kommen wollte. Ich bin sehr gerne hier und freue mich über die Diskussion heute Abend. Zur Frage und zum Zitat, also ich wurde schon als Jahrgang 75 vorgestellt und als Obmann der Jugendorganisation der ÖVP in Oberösterreich, und ich bemühe mich in meiner Organisation, aber auch in der Partei, eine möglichst differenzierte Haltung zu den Geschehnissen 34 einzunehmen, um möglichst objektiv an die Geschehnisse herangehen zu können. Und ich stelle fest, es gelingt den Jungen in unserer Bewegung sehr gut, das zu tun und wirklich beide Seiten zu sehen, die Zusammenhänge zu sehen, die Ursachen zu sehen und daran, woran es tatsächlich gelegen ist, die verschiedenen Fehler und Fehleinschätzungen, die es damals von den handelnden Akteuren gegeben hat, auch zu erkennen und daraus letztlich die Schlüsse ziehen zu können. Denn das ist ja das, was für mich entscheidend ist, bei jeder Geschichtsbetrachtung und bei jedem magischen Datum oder bei jeder magischen Jahreszahl zu erkennen, was sind denn die Ursachen, was ist denn das Ursachenbündel meinetwegen, das sozusagen dahinter steht, um seine Lehren dann zu ziehen und sich letztlich die Meinung bilden zu können. Also eine entspannte Herangehensweise, dagegen gibt es überhaupt nichts einzuwenden.
Und was sagen Sie jetzt zu dem Zitat? Ist das die differenzierte Betrachtung? Wird das dem gerecht?
Nachdem fast jeder meiner Vorredner jetzt zuerst einmal über seinen eigenen Bereich gesprochen hat, will ich sozusagen nicht gleich über den Bereich der SPÖ beispielsweise sprechen.
Doch, tun Sie das.
Ja, dafür sind Sie eingeladen. Wenn ich jetzt aufgefordert bin, dann mache ich das gerne. Ich habe mich bewusst zurückgehalten. Ich komme gerade auch vorhin von der außerordentlichen Gemeinderatssitzung, weil ich auch Linzer Gemeinderat bin, im Rathaus, und wir haben dort, denke ich, sehr interessant kennengelernt, wie unterschiedlich man noch immer an die Frage herangeht und dass es natürlich für die Sozialdemokratie in Österreich und anders gesagt das Jahr 34 und die Geschehnisse darum eine ganz andere Bedeutung haben für die Sozialdemokratie als beispielsweise für die ÖVP. Für die Sozialdemokratie ist das Jahr 34 ein Mythos, ja, kann man so sagen. Das sagen auch im Übrigen junge Kollegen aus der SPÖ so, die für die SPÖ sehr stark identitätsstiftend auch sind. Im Sinne einer gemeinsamen Arbeiterbewegung, geeinte Arbeiterbewegung, die sich sozusagen nur dann stark fühlt, wenn sie möglichst geschlossen auftritt und so weiter. Und natürlich dient das Jahr 34 neben allen Erkenntnissen, die man daraus schließen kann, halt auch wunderbar dafür, um diese Einigkeit zu beschwören und sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Und ich kann mir vorstellen, wenn die sozialistische Jugend einlädt ins ehemalige Hotel Schiff, auf die Landstraße, ins Richard-Bernaschek-Zimmer, das gibt es dort, wo es noch dieses Einschussloch gibt. Ja? Also ob es das ist oder ob man es irgendwie nachgestellt hat, kann ich nicht sagen. Jedenfalls wird mir bestätigt, ich bin nicht dort gewesen, aber mir wurde erzählt, das gibt es. Und man dann
der Mythos lebt,
ja. Dann müssen Sie die Kollegin Chansri aufklären, die hat mir nämlich das erzählt, Landtagskollegin Chansri. Und wenn man dann diesen jungen Interessenten oder Aktivisten, wie die dort heißen, erklärt, wie das damals war, die Schüsse gefallen sind und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass es bei der einen oder bei dem anderen im Nacken ein wenig die Haare aufstehen. Das ist mir klar und damit wird, und das behaupte ich, damit wird auch bewusst in der Sozialdemokratie Identität bei jungen Parteieliten gestiftet. Identitätsstiftung bei den jungen Parteieliten. Also von daher, ja, das Zitat trifft es, denke ich, eh ganz gut, oder dieser Ausspruch da trifft es und zeigt das auch ganz gut. Die SPÖ hat da eine ganz starke Identitätsstiftung im Jahr 34.
Das verleitet mich jetzt, wenn ich kurz vorgreifen darf, oder ist es ad hoc?
Insofern, weil ich stehe zu dem, ja.
Und das deutet auf Handys hin, falls jemand welche noch angeschalten hat, bitte die abzustellen.
Es ist nur insofern natürlich auch ein Faktor, dass 25 Jahre dazwischen sind. Ja. Ich habe mich lange mit ganz anderen Dingen beschäftigt und ich habe mich eigentlich, es holt einem immer wieder ein. Ja. Wir haben da vor 25 Jahren diese Broschüre herausgegeben. Mittlerweile, glaube ich, sind da ungefähr 10.000 Stück nachgedruckt worden. Ja. Und es war auch heuer wieder so, es hat niemand irgendwas vorbereitet und irgendwann Mitte November, es gibt zum Glück auch sehr gute Verleger, Mitte November hatte ich mit der Kollegin Keplinger irgendwie dann die Idee, na, wir machen trotzdem irgendwas, weil niemand etwas macht und haben dann also ein Buch herausgebracht, wo wir diese alten Dinge so wieder publiziert haben, weil man ja müsste viel mehr historisch forschen, um wirklich was Neues zu machen. Aber und wir haben nur geglaubt, es wäre ganz vernünftig, das einzubegleiten mit einem neuen, mit einem Aufsatz, der einfach die Entwicklungen auch ein bisschen darstellt. Und da ist mir schon wichtig zu sagen, dass die Zeit vor 25 Jahren eine andere war, weil es hier war die Auseinandersetzung viel präsenter und da ging es auch darum, gewisse Seite in der eigenen Erzählung Argumente zu liefern. 25 Jahre später geht es um andere Dinge auch und da geht es wirklich um den Bestand der Demokratie, da geht es um diese Fragen der Verfassung zum Beispiel, wie wird eine Verfassung wertgeschätzt und so weiter und so fort. Also das ist mir wichtig. Ich finde das genauso, wie ich es geschrieben habe und ich glaube nur, dass es heute auch zusätzlicher Fragen bedarf. Ja? Und das heißt nicht, man sollte nicht über Vergangenheit kontroversiell reden. Das wäre furchtbar, wenn alle das Gleiche sagen würden. Ja? Aber es geht um viel mehr. Es geht wirklich heute auch darum, man muss sich das vorstellen, die Verfassung kollabiert einmal. Ja? Und wir haben die gleiche Verfassung und niemand fragt sich, warum sie kollabiert ist. Und das ist eigentlich meine Frage heute, die uns alle miteinander verbindet. Was kann man tun, damit gerade in so schwierigen Zeiten der Bestand unserer Verfassung gesichert ist.
Herr Bayer, also nachdem geklärt ist sozusagen, was dieses Zitat für die SPÖ war, auch jetzt mit den Ergänzungen von Herrn Weidenholzer, was ist es denn für die ÖVP? Wenn wir uns die österreichische Identität und die Wandlungen, die sie erfahren hat in den letzten 20 Jahren anschauen, dann ist die ja ganz stark verknüpft mit dem Jahr 38. Also 1938 als negatives identitätsstiftendes Moment. Nicht? Also das Gefühl breiter Bevölkerungsschichten, da haben wir einen Fehler gemacht, das darf uns nicht mehr passieren. Wenn ich mir den Umgang der offiziellen ÖVP so anschaue, und ich habe das jetzt recht intensiv getan in Vorbereitung auf den heutigen Abend, dann ist ja schon auffällig, dass der Februar 34, der eben, ich glaube, das ist historisch haltbar, diese Behauptung, nicht so mir nichts, dir nichts, der Heimwehr umzuhängen ist und sozusagen die christlich-soziale Partei, deren Eliten ja auch die ÖVP bis in die 60er Jahre hinein stark prägen, sondern dann hat es auch etwas mit der Volkspartei zu tun, auch wenn sie immer abgelehnt hat, sozusagen als direkte Nachfolgeorganisation der Christlich-Sozialen zu gelten. Wäre es dann nicht an der Zeit, herzugehen und zu sagen, jawohl, das Jahr 34 ist so ein negativ identitätsstiftendes Merkmal, ein potenzielles, das möchten wir gerne aufgreifen?
Also ich sehe nirgendwo das Gegenteil, dass man sagt, wir greifen das nicht auf oder stellen sich beispielsweise nicht dem Jahr 34 oder der Auseinandersetzung damit, wie viel hat sozusagen oder wie viele Persönlichkeiten oder welche Persönlichkeiten haben später nach 45 in der ÖVP Verantwortung getragen, die damals dabei waren. Also insofern kann man sagen, dass es hier von der ÖVP-Seite ja keine Hemmungen gibt.
Naja,
aber Sie haben es schon richtigerweise gesagt, es ist schon eines und das macht den Unterschied ein wenig aus zur Sozialdemokratie. Die ÖVP sieht sich nicht, und als Parteimitglied der ÖVP sehe ich mich auch nicht, als Nachfolger der christlich-sozialen Partei der Ersten Republik. Das ist also schon etwas, was ein wesentlicher Unterschied ist. Das
warum hängt dann der christlich-soziale Wolfuß im Parlamentsclub?
Das ist auch etwas, was immer ein etwas, für mich ein etwas plumpes Argument ist, mit dem wir möglicherweise konfrontiert bei Podiumsdiskussionen, wo man relativ leicht irgendwie Kleingeld wechselt, ja. Da fällt dann immer gleich beim dritten Satz, aber bei euch hängt der Dolf im Parlamentsclub, ja? Und damit steht sozusagen 1-0 für
den Diskussionspartner.
Ja, ich sag das ganz pointiert. Ich für mich habe ja einige Zeit im Parlament zugebracht, in diesem Club, und da hängen mehrere Persönlichkeiten an der Wand. Die haben ja einen Grund, warum sie dort hängen. Und die ÖVP hat dort entschieden und der Parlamentsclub hat entschieden, wir machen Vergangenheitsbewältigung nicht dadurch, indem wir abhängen und wegräumen. Ja? Das ist ein möglicher Zugang. Beispielsweise im neuen Dom in Linz gibt es ja diese Gedenktafel, die ja berühmt ist, sehr, sehr prominent ist. Und da ist man im Übrigen auch übereingekommen, gemeinsam mit allen politischen Parteien, die im Landtag vertreten sind, dass man eben diese Gedenktafel nicht abmontiert, sondern ein Bemerken der Dompfarre, das so kommentiert. Und so sehe ich es auch mit dem Dollfuß im Parlamentsclub. Die Stadt Linz, lese ich heute in der Zeitung, hält das anders. Der Bürgermeister hat also den ständestaatlichen Bürgermeister abhängen lassen. Und weiß ich nicht, wo der jetzt ist, irgendwo in einem Archiv oder nicht, keine Ahnung. Das ist auch eine Herangehensweise. Man kann also die Dinge verschieden sehen. Ich glaube, dass mit Wegräumen, Wegsperren ja keine Vergangenheitsbewältigung oder Geschichtsbewältigung möglich ist. Das ist ja nicht so einfach machbar. Also insofern könnte ich jetzt dann auch sagen, okay, der Heinz Fischer hat, glaube ich, für einen Schutzbund Kämpfer eine Gedenktafel am Parlament enthüllt oder irgend so. Aber dass ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber ich ziehe es jetzt gleich wieder zurück, ja, weil ich sonst genau in dieses Muster hineinverfallen würde, was ich nicht möchte.
Herr Rabinowitsch, Sie waren seit Waldheims Zeiten und seit der Debatte um die damalige Präsidentschaft intensiv involviert in vergangenheitspolitische Debatten. Wie würden Sie das denn sehen, das Problem 34? Worum geht es da? Warum ist es derartig schwer, sozusagen auch ein bisschen klarere Konturen herauszuarbeiten?
Tatsache ist, dass das Jahr 34 heute, würde ich sagen, das neuralgische Jahr ist. Es gab Zeiten, da war die Auseinandersetzung mit dem Jahr 38, auch die Auseinandersetzung mit den Dingen, die im Jahr 45 passiert sind, am Ende des Nationalsozialismus im Blickfeld der kritischen Auseinandersetzung. Und ja, es hat sich in den 80er Jahren tatsächlich mit gutem Grund eine andere historiografische Auseinandersetzung ergeben, nämlich deswegen, weil aufgrund des Endes des Kalten Krieges es möglich war, mit ganz bestimmten Fragen der Vergangenheitsdiskussion zu beginnen und jenen Mythos, der die Zweite Republik zunächst einmal beherrscht hat, nämlich Österreich ist das erste Opfer Hitlers, ja, und zwar nur und sonst gar nichts, damit einmal aufzuräumen. Aufzuräumen. Das sollten wir vielleicht einmal, wir reden auch von Konsens. Ich glaube, wir könnten uns einmal am heutigen Abend auf diesen Konsens hier einigen. Weggeräumt. Ist nicht wahr. Österreich war nicht nur Opfer von, und wenn ich Österreich sage, dann meine ich nie nur den Staat. Wenn der Sprecher nach einer Wahl sagt, heute hat Österreich gewählt, meint er nicht nur die Polizeiwachstuben oder nicht nur die Amts, sondern man meint damit mehr, man meint die Leute, die hier wohnen. So, das heißt, Österreich war zu einem großen Teil auch Täter. Und das hat man diskutiert, deswegen kam zu einem Teil das Jahr 34 auch ins Hintertreffen, aber es gab noch einen anderen Grund. Und der Grund liegt, glaube ich, nicht darin, dass es lebensnotwendig war, von 45 bis 55 nicht über das Jahr 34 zu sprechen, weil sonst wäre die Welt zusammengebrochen. Das glaube ich nicht. Ich glaube im Gegenteil, dass für manche Menschen von 45 bis 55, die auch spätere Zeiten nicht erlebt haben, die Welt zusammengebrochen ist, weil sie befreit worden sind vom Faschismus und vom Nationalsozialismus und weil man über ihr Leiden nicht in diesem Land geredet hat. Jahrelang nicht geredet hat. Nicht geredet hat über das, was den eigenen Genossen passiert ist zum Beispiel. Auch in der Sozialdemokratie öffentlich. Ich gebe Folgendes zu bedenken. Wir leben in einer Republik, und das ist übrigens nicht angriffig gemeint. Das ist nicht bös gemeint. Das ist mit absoluter Empathie gemeint. Wir leben in einem Land, in dem offen und öffentlich rechtsextreme Organisationen am Heldenplatz, ja, dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Niederlage gedenken. Und das wird nicht in einem internen Zimmer einer Partei, nicht nur für die Partei gefeiert oder gedacht, sondern da kann jeder dabei sein am Heldenplatz. Ein ziemlich zentraler Platz in Wien. Und das sollte man vergleichen mit der Art und Weise, wie an den 12. Februar gedacht wird in der Sozialdemokratie. Und da merkt man, es gibt einen Unterschied. Also insofern, ich konstatiere das nur. Womit das zusammenhängt, können wir dann nachher noch auch diskutieren. Natürlich kann man sagen, man soll sich zur Geschichte bekennen. Aber was ist die eigene Geschichte, frage ich. Wenn Dollfuß im Parlamentsclub hängt, dann scheint die ÖVP mit dieser Geschichte etwas zu tun zu haben. Also muss man sich dazu stellen, würde ich einmal sagen. Das heißt, es ist schon sehr wohl ein Konnex vorhanden zwischen christlich-sozialer Partei und ÖVP. Das Interessante, die Paradoxie in der Auseinandersetzung ist, dass die Sozialdemokratie zu Recht sagen kann, dass hierzulande Leute gegen die Abschaffung der Demokratie gekämpft haben. Anders als in anderen Ländern Europas. Dass hier ein erster Kampf geführt worden ist. Und dass gleichzeitig auch die ÖVP darauf verweisen kann, dass es eine Gegnerschaft, eine klare Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus gab von Seiten der Christlich-Sozialen und von Seiten von Dollfuß und dass Dollfuß von den Nazis umgebracht worden ist. Deswegen erinnert sich die ÖVP lieber an den Juli 1934 als an den Februar 1934. Das heißt, das mag schon alles beides stimmen. Das Interessante ist aber, dass die Hauptgegner von 1934 jeweils nicht die Nazis waren. Der Kampf, auf den sich die SPÖ beruft, als antifaschistischer Kampf, galt dem jetzigen Koalitionspartner. Und damit hat übrigens meiner Meinung nach die Situation nach 45 bis 55 stark zu tun. Es war ein Koalitionspartner. Der Kampf des sogenannten Ständestaates galt vor allem, der Hauptfeind waren nicht die Nationalsozialisten. Der erste Feind, der weggeräumt worden ist, der erste Feind, gegen den sich die Aggression richtete, war die Linke und die Gewerkschaft. Das waren die ersten, die weggeräumt wurden. Und das kann man auch historisch jetzt belegen. Das könnte ich mit mehreren Dingen belegen, die auch Dollfuss damals gesagt hat, wenn es notwendig ist. Das heißt, die Erinnerung an die Feindschaft gegen die Nationalsozialisten wird mit Dingen belebt, die in Wirklichkeit in einer ungesagten Form gegeneinander wirken. Und jedes Mal, und das unterscheidet, glaube ich, schon auch die Zeit vor 25 Jahren, jedes Mal, wenn wir eine große Koalition haben, diskutieren wir diese Geschichte anders als in jenen Phasen, wo sie nicht vorhanden ist. Das macht, bitte? Das war nicht so vielleicht oft der Fall, aber zum Beispiel in den Jahren 2000 bis 2006 war es der Fall. Und siehe da, da gab es auch kurzfristig eine andere Diskussion des Jahres 1934. Und das ist kein Zufall. Es ist richtig, dass wir darüber, über ganz bestimmte Sachen konsensual reden sollten. Und ich glaube, wir sollten auch darüber reden im Sinne der Verantwortung und nicht im Sinne jetzt irgendeiner Schuldzuschreibung, sondern der Verantwortung gegenüber der Geschichte. Weil wir ja schließlich nicht dastehen wir müssen uns überlegen, wie hätte man damals richtig handeln sollen. Wir sind ja selber nicht die Subjekte dieser Zeit. Ja? Also das ist ja wäre eine Verwechslung. Aber die Diskussion muss kontrovers sein. Die Diskussion selber muss nicht konsensual sein. Man kann sich über gewisse Dinge einigen, aber man braucht keine Angst zu haben, darüber zu diskutieren. Das heißt, ich brauche keine Angst zu haben, zu sagen, dass der Begriff autoritärer Ständestaat gar nichts bedeutet. Es bedeutet nichts. Damit ist nicht ausgesagt, worüber man redet. Es gibt keinen Begriff, auf den man sich hier einigt, was eigentlich von 34 bis 38 in diesem Land los war. Es war kein Ständestaat. Was immer es war, die Stände haben sicher nicht hier geherrscht. Und der italienische Faschismus hat übrigens auch über ein Ständeparlament verfügt. Übrigens, zufälligerweise bedeutet das Wort Stände im Italienischen dasselbe, was das Wort Bünde heißt. Bündel. Und von dem Wort Bündel kommt ja das Wort Faschismus. Das heißt nicht, dass ich damit sagen möchte, dass die Italiener deswegen den Faschismus Faschismus genannt haben, weil es ein Ständeparlament gab. Aber es ist nur so ein Zufall. Diese Begrifflichkeiten waren im Faschismus durchaus vorhanden. Und das Wort autoritär war niemals ein Widerspruch zum Wort Faschismus. Nein, das Wort autoritär ist der Widerpart zum Begriff totalitär. Das heißt, wenn jemand sagt, das ist ein autoritäres System, heißt das nicht, dass es kein faschistisches wäre. Das heißt nur so viel, dass es kein totalitäres ist, wie zum Beispiel in Deutschland oder in Italien. Es ist damit nicht gesagt, dass es sehr viel anders ist, als das, was in Spanien abläuft oder in Portugal zum Beispiel. Im Baltikum oder im Balkan. So, also es gibt interessanterweise, und das, ich bin schon fertig, weil ich, also es gibt unglaublich viel, was eigentlich zu besprechen wäre. Und es ist ja erstaunlich, wie wenig darüber gesprochen wird.
Ich würde gerne einen konkreten Vorschlag aufgreifen, nämlich zu versuchen, einmal in Worte zu fassen, was war. Und da komme ich sozusagen auf unsere Geschichte zurück und auch auf unsere Familiengeschichten. Das, worauf Herr Starnberg vorher angespielt hat, war der Umstand, dass ich mein Elternhaus, sozusagen das Elternhaus vor zwei Generationen des Adjutanten seines Großonkels war. Da, wo bei uns der Ofen ganz schnell ausgeht, ist sozusagen zugestanden, das war ein autoritäres Regime, aber wo es bei mir zu Hause schwierig wird, ist, wenn von Faschismus die Rede ist. Eine kurze Antwort auf die Frage, ist das bei Ihnen, Herr Wagner, und bei Ihnen, Herr Starnberg, haben Sie ein Problem mit dem Begriff Austrofaschismus?
Also terminologisch glaube ich, ist es, das haben, war heute schon in einem Vortrag zu hören, ist es die Frage, es darf einfach verschiedene Geschichtsbilder geben. Das ist heute schon gesagt worden. Das heißt, Wörter sind auch besetzt und sind auch gebraucht. Und das Wort Austrofaschismus, mit dem Wort habe ich persönlich inhaltlich keine Probleme. Man muss aber dazu sagen, dass es eher in der sozialdemokratischen Diskussion sozusagen besetzt ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Wort Austrofaschismus wirklich terminologisch das richtige Wort ist. Ich weiß nicht, ob man Dollfuschfaschismus sagen sollte oder ob man Kirchenfaschismus sagen sollte. Also ich glaube, dass man nach anderen Wörtern und nach ergänzenden Wörtern noch suchen sollte. Ich persönlich habe damit kein Problem.
Welchen Begriff würden Sie denn vorschlagen?
Ich habe mich mit mir noch nicht geeinigt. Ich weiß nur, wenn Sie mich fragen, was war, dass es für die Kirche ein großer Traum war. Nach dem Zusammenbruch der Verbindung Thron und Altar und der Nichtakzeptanz der Demokratie war der große Traum, und der war für die Kirche natürlich sehr, sehr verlockend, einen christlichen Ständestaat, so hat ihn Dollfuß ja genannt, zu konstituieren. Und das war wohl für die Kirche, für viele Bischöfe, für viele Priester, für viele Katholiken und Katholikinnen, das war wohl sehr, sehr verlockend. Es gibt einen, ich darf das ganz schnell zitieren, weil es sozusagen in unmittelbarer Nachbarschaft hier geschrieben wurde, ja, eine sehr große Enttäuschung dann darüber in der Kirche im Laufe der Jahre bis zu 38 hin, eine große Enttäuschung darüber, was aus diesem Ständestaat, der ja nie einer war, dann tatsächlich geworden ist. Und da hat der Stadtpfarrer hier in Linz zum Anschluss, unmittelbar in den Tagen nach dem Anschluss, sich in dem Pfarrbrief geäußert, wo man das sehr schön sehen kann. Und er sagt da drinnen seinen Katholiken und Katholikinnen hier, der Linzer Stadtpfarrer, ein verantwortliches Schlagwort von dem christlichen Staat trug dann zur Entfremdung zwischen Volk und Seelsorger in höchst verhängnisvoller Weise nicht wenig bei. Die Öffentlichkeit machte uns für alle Schäden, für alle Härten der vergangenen Zeit verantwortlich, weil sie in uns die Träger des Systems erblickte, obwohl der Seelsorger in Wirklichkeit keine Einflussmöglichkeit hatte. Daran lag die besondere Tragik und Ironie. Also da distanziert sich jetzt einer, der ganz sicher 34 sehr stark für den Ständestaat war, davon. Und da gibt es wahrscheinlich in der Kirche dann mehrere davon. Das ist diese Tragik sozusagen im Umgang mit der Demokratie, zu der man nicht stehen konnte, und dann ein System zu haben, von dem man sich so viel verspricht, dass jetzt ein nicht demokratischer, ein Ständestaat, also darüber müssten wir wirklich sehr lang diskutieren, was das überhaupt gewesen sein soll und was es auch von der Kirche her gewesen sein soll. Dahinter diesem christlichen Ständestaat steckt ja, das muss man ja auch sehen, als politisches Programm eine päpstliche Enzyklika. Das war sehr verlockend und das war ein großer Traum, und der ist dann für die Kirche auch ausgespielt gewesen, und das war dann auch vorbei.
Herr Sternberg, Sie haben, wie gesagt, Sie möchten das Reden gerne anderen überlassen, aber Sie interessieren mich jetzt, wo Sie neben mir sitzen. Möchten Sie dazu was sagen? Wenn nicht, dann gehen wir zur nächsten Frage. Aber es würde mich interessieren.
Ich scheue mich nicht zu reden. Wir haben nur sehr offen miteinander geredet. Da sitzen lauter Gelehrte, das bin ich nicht. Ich bin auch kein Historiker. Ich bin wahrscheinlich deshalb am wenigsten geeignet, die Zeit zu beurteilen. Ich möchte jetzt auf den Austrofaschismus nicht noch einmal eingehen oder auf den Begriff nicht noch einmal eingehen. Ich möchte aber sehr wohl auf etwas eingehen, was mir jetzt zu kurz kommt. Und verzeihen Sie mir bitte meinen etwas naiven Zugang, aber was überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass wir uns heute hier sitzend ja relativ leicht tun, nachdem wir wissen, was passiert ist, nachdem wir wissen, wie alles ausgegangen ist, zu reden. Wir machen uns vielleicht viel zu wenig Gedanken was war das für eine Zeit, was war das für ein Elend, was war das für eine Not, was war eigentlich die Zwischenkriegszeit, wie uneinig war man da zu dieser Zeit in verschiedensten Fragen, wie sehr haben alle miteinander gerungen. Und Spannungen gab es innerhalb der Lager, nicht nur mit die Lager gegeneinander, sondern innerhalb der Lager gibt es genug Spannungen. Und die Historiker wissen es besser als ich, was die einen gesagt haben, was die anderen gesagt haben, wie viele es gab. Ich sag's lieber nicht. Auf jeden Fall, die Spannungen waren allerorts. Ich glaube, dass man in dieser Zeit das Trennende zu lange über das Gemeinsame gestellt hat. Ich glaube, es sind sich alle einig, dass ein Bürgerkrieg nie einen Sieger hat. Ein Bürgerkrieg hat nur Verlierer. Ein Bürgerkrieg ist immer eine Katastrophe. Und wir sehen es ja heute noch. Was für eine Katastrophe. Und verzeihen Sie es mir, ich traue mich ja kaum etwas zu sagen neben Ihnen. Nein, das ist jetzt eine andere Ebene. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, wie katastrophal sie geendet hat. Und ich glaube, wenn wir lernen, wenn wir Verantwortung, und Sie haben es gesagt und wir haben es vorher schon besprochen, Verantwortung für unsere Geschichte übernehmen, dann sollten wir trachten, die Lehren nicht zu ziehen, sondern auch entsprechend zu handeln. Und wir sollten auch jetzt, heute und hier nicht einen faulen Kompromiss finden. Konsens ist nicht ein fauler Kompromiss, nur damit er ruhig ist. Ich wäre heilfroh, wenn der Abend schon zu Ende wäre und ich schon wieder draußen wäre. Heilfroh. Aber das ist doch nicht mein Auftrag. Ich kann mich doch nicht verstecken. Ich trage diesen Namen. Ich wurde eingeladen. Ich sitze da. Ich will darüber reden. Ich will von euch lernen. Sie haben sehr schöne Interviews zuletzt gegeben. Der Herr Bundespräsident hat ein schönes Interview gegeben. Er hat sogar davon gesprochen, dass die Narben vernarbt sind. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja. Aber Konsens heißt nicht, dass wir Standpunkte aufgeben. Aber Konsens heißt, oder konsensuale Aufarbeitung der Geschichte heißt, sich in die Lage zu versetzen, in die Zeit zu versetzen, in die Personen, in die Not, in die Spannungen, in den Feind, den es ja gab. Wir haben ja vor lauter interner Auseinandersetzung übersehen, wo der große Feind ist. Letztendlich wissen wir, wie es geendet hat. Bitte lassen Sie uns auch darüber nachdenken und lassen Sie uns das zur Aufgabe machen. Ich kann keinen großen Beitrag leisten, aber ich kann es mir anhören.
Herr Weidenholzer, und dann würde ich sagen, das Klatschen und Murren deutet auf Diskussionsbedarf hin, dann würde ich gerne ins Publikum geben. Bitte.
Ja. Ich habe diese Einleitung zu der Neuauflage, die Frau Kepling und ich gemeinsam geschrieben haben, mit dem Titel versehen, Vergangenheit, die nicht vergehen will. Und ich glaube, das betrifft also eigentlich genau diese Zeit. Ich wiederhole mich jetzt vielleicht, ich glaube, dass es heute darum geht, sich zu überlegen, was heißt das, wenn eine Verfassung nicht funktioniert. Da gibt es ja verschiedene Gründe. Ein Grund ist offensichtlich darin gelegen, dass manche nicht an diese Verfassung geglaubt haben. Das heißt, dass sie nicht wirklich im Bewusstsein der Bevölkerung akzeptiert war. Und das hängt sehr wohl also mit den ganzen Fragen Demokratie zusammen. Das hängt auch mit der Rolle der Kirche zusammen, für die zu der Zeit Demokratie wirklich ein richtiges Fremdwort war. Es ist heute mitunter auch nicht einfach, aber dort war es klar, dass sich Kirche und Demokratie eigentlich nicht vertragen. Und es ist zum Beispiel ganz interessant, finde ich, um auch über Dinge zu reden, die vielleicht für uns jetzt wichtig werden. Einer der Theoretiker des Ständestaats, der, glaube ich, sogar auch einmal den Begriff Austrofaschismus positiv verwendet hat, war der Sozialtheoretiker Johannes Messner. Das ist vielleicht mal bekannt. Das Interessante ist, dass für ihn vor 2 Jahren ein Seligsprechungsprozess eingeleitet wurde. Ja?
Und das hat, glaube ich, durchaus auch eine sehr aktuelle Dimension. Das heißt, es geht schon um die Frage, ist die Demokratie, ist das wirklich in uns verankert und sind wir wirklich in unserer Mehrheit davon überzeugt, dass die Demokratie etwas Wichtiges ist. Weil nur so kann eine Verfassung funktionieren, anderweitig wird sie nur ausgenutzt. Das zweite ist das Vertrauen in das Regelwerk einer Verfassung. Verfassung ist ja auch einfach die Garantie, dass sich alle an diese Regeln halten, egal ob sie jetzt davon profitieren oder nicht profitieren. Und das ist offensichtlich in dieser Zeit nicht der Fall gewesen. Also, dass die Regeln einfach schamlos umgangen wurden. Eine der ungeklärten Fragen der 30er Jahre, wenn ich Historiker wäre, würde ich mich damit intensiv beschäftigen, ist die Frage, warum ist der Verfassungsgerichtshof hier nicht eingeschritten? Der ist in sich zusammengebrochen, implodiert genau zu der Zeit. Also dort, wo man ihn wirklich gebraucht hätte, die einzige Instanz, die feststellen hätte können, dass die Regeln verletzt wurden, hat er nicht funktioniert. Das heißt, Demokratie hat sehr wohl was mit formalen Regeln zu tun und der Akzeptanz dieser formalen Regeln. Wenn ich mir jetzt anschaue, um das ein bisschen aktueller zu machen, was in Kärnten passiert ist, wo es einfach formale Regeln nicht eingehalten wurde, wo der Verfassungsgericht ganz klar gesagt hat, hat es einen Landesamt gegeben, der gesagt hat, es ist mir völlig egal, was der Verfassungsgerichtshof sagt. Also, und niemand hat sich wirklich getraut, dem zu widersprechen, auch nicht das Staatsoberhaupt und da hat jeder hat ein bisschen da herumlaviert, aber es hat keine klaren Worte gegeben, wo es viele Leute irgendwie geärgert hat. Also das meine ich damit, das sind eigentlich die aktuellen Parallelen des Jahres 1934. Also gar so sicher dürfen wir uns auch nicht wähnen, dass es relativ schnell wieder passieren kann, dass solche Dinge passieren. Und ein drittes, was auch zu einer Demokratie dazugehört, dass die Menschen auch wissen, wie das funktioniert, dass sie auch aufgeklärt werden, dass es politische Bildung gibt. Und auch da, glaube ich, gibt es einen ganz eklatanten Mangel in diesem Land. Wir haben eigentlich bis heute es nicht geschafft, dass wir politische Bildung haben. Wir haben es bis heute nicht geschafft, dass die Jugend wirklich in einer aufwächst in einer Schule, wo man auch über die Demokratie wirklich was lernt und sie praktizieren lernt. Also das sind schon sehr, sehr aktuelle Fragen, die mir heute, 25 Jahre, wichtiger sind, als vielleicht jetzt genau zu klären, was denn wer wann gemacht hat. Das ist die wirkliche Lehre und da hängt natürlich auch, was Sie ganz richtig gesagt haben, die Frage der nationalsozialistischen Vergangenheit damit zusammen, die auch heute viel leichter zu beantworten ist, als für jemand, der da am Hauptplatz 1938 gestanden ist und hungrig war und arbeitslos war und nicht wissen konnte, wie die Geschichte ausgeht oder halt nicht das so im Detail final kennen konnte, aber jetzt wissen wir es und da haben wir, glaube ich, auch eigentlich viel zu wenig bisher getan und uns wirklich damit auseinandergesetzt. Hängt aber sehr wohl mit Demokratie, mit den Grundprinzipien der Demokratie zusammen. Also das wäre so vielleicht eine erste Lehre, Herr Steinberg. Also ich würde sagen, dass es ja durchaus viele Dinge gibt, die von sehr praktischer Konsequenz sind und dass wir uns eher diesen Dingen zuwenden sollten. Und ich habe dann auch so ins eine persönliche zu kommen, den Herrn Steinberg, ich habe eigentlich nie mit Ihnen, wir haben uns schon oft getroffen, viel diskutiert und viel zusammengearbeitet. Wir haben nie über den Onkel geredet, der war mir eigentlich völlig wurscht. Ja. Sondern wir haben über ganz andere Dinge geredet, wie man halt gemeinsam ein Projekt konkret Hartheim in einer Region durchsetzen kann, wo es auch viele Widerstände gegeben hat und Leute blöd darüber geredet haben. Und da haben wir uns also irgendwie schätzen gelernt. Ich denke mal, das ist eigentlich so eine wichtige Konsequenz daraus, dass also die Großonkel und die Großeltern eine Sache sind, aber das viel wichtiger ist einfach wirklich die Demokratie und wirklich dazu beizutragen, dass die Demokratie funktioniert, dass die Leute an sie glauben, dass die Regeln eingehalten werden und dass die auch sanktioniert werden, wenn sie die Regeln nicht einhalten. Ja? Und dass junge Menschen auch eine Chance haben, überhaupt über Demokratie was zu erfahren.
Sie sind am Zug.
Ich darf Sie vielleicht bitten, in das Mikrofon zu sprechen, weil zum einen hört man Sie besser und zum anderen nehmen wir auch alles auf und dann hört man die Frage.
Ja. Franz Eggenbauer, ich bin Lehrer an einer Ganztagsschule, also so 10- bis 14-Jährige. Und da möchte ich einsteigen, zwei Gedanken oder drei Gedanken äußern und vielleicht so den Bogen ein bisschen dazugeben. Wie ich vor 30 Jahren zu unterrichten begonnen habe, ist in dem Geschichtebuch, aus dem ich unterrichtet habe und zum anderen Sachen dazu drinnen gestanden, weiß ich nur genau, 1934 kam es zum Bürgerkrieg, beide Seiten hatten Schuld. Das war's. Ja? Und das haben wir genauso bei diesen Geschichten, so diese Schuldfrage, die heute schon ein paar Mal gekommen ist, das ist sozusagen dieser Aspekt, wo man sich vielleicht nur gerade geeinigt hat, aber nicht, was ist eigentlich in dieser Zeit passiert, wie ist es dazu gekommen, wie ist ein Weg, damit man gesellschaftlich, nämlich in vielen Schichten, von Arbeiter bis zu einem Herrn Starnberg, der sehr gut und persönlich eigentlich ist, nachvollziehen, wie läuft denn das in einer Demokratie, es zu einem Punkt so oder so kommt. Das zieht die Schleifen von zurück. Wir haben lange gebraucht, dass wir uns in Österreich geeinigt haben auf die Begrifflichkeit, sind wir besiegt oder befreit geworden nach 1945. Und wenn wir das von hinten anfangen, dann ist ganz richtig. Und dann bin ich sehr froh darüber, dass wir jetzt vielleicht auf einem Punkt sind, wo wir über ein Jahr 1934 diskutieren können, wo wir am Blick anfangen im Jahr 1927 und in ein Jahr 1933 schauen, wo ein Parlament ausgeschaltet worden ist, ohne dass es ein großes Erdbeben in Österreich gegeben hat, und uns den Sukkus, der in einer Gesellschaft schon langsam gewachsen ist, ein bisschen anschauen und da zu trauen. Und danke für Ihre aufrichtigen Worte, welche Institutionen hinter welchen Sukkus gestanden sind. Und da hätte man eben auch gewünscht von einer ÖVP, okay, soll es den Dollfuß lassen, aber so mutig sein als wie die Kirche und ein Schüdel dazu anbringen. Ja? Dann braucht man nicht polemisieren, sondern kann diskutieren über eine Geschichte, wo es hingeht. Und die letzte Geschichte, die sozusagen aus diesen Fragen konvolut da wundet, ich glaube schon, und die Verpflichtung haben wir alle, die wir hier sitzen. Es ist unsere Vätergeneration und da gehört auch mein Vater dazu, als 1927er Jahrgang. Und viele Leute in Österreich mit ihrer persönlichen Geschichte aufgrund unserer 3, 4 ganz exakten oder ganz scharfen Brüche, die wir in unserer Geschichte gehabt haben und nicht darüber sprechen haben können, alleine gelassen wurden. Mir haben Menschen in Interviews erzählt, nach 45, dass sie vom Krieg desertiert sind, verschwiegen. Das war in den 80er Jahren. Ja? Ich habe mit Menschen gesprochen, die sehr entschieden erzählt haben, was nach dem Jahr 34 mit ihnen persönlich in ihrer Arbeitskultur, in ihrem Leben passieren hat können. Und wie sie alles für eine Demokratie gelitten haben. Und ich glaube, wenn wir jetzt ein großes Integrationsproblem haben und Leute, die in Österreich sind und mit allen Linien das diskutieren, dann kann man sogar über dieses Jahr 1934, wenn man das scharf diskutiert, auch erkennen, wie es Menschen geht, die aufgrund von anderen politischen Verhältnissen in ein anderes Land emigrieren, flüchten müssen, welche Geschichten und welche Demokratieverständnisse man da lernen könnte. Und da geht es für mich in die Richtung, es ist angefangen worden, und da ist nämlich scharf, wenn man diskutiert, wer hat versucht, Demokratie so lange wie möglich zu verteidigen, ohne in Klischees hineinzukommen, und wer hat es nicht getan? Wer hat Interesse gehabt, dass es keine Demokratie gibt? Wer hat heute noch ein Interesse, dass es weniger Demokratie gibt? Wer könnte in nächster Zeit, Sie haben es angesprochen, schwere wirtschaftliche Lage, Interesse haben, dass diese Demokratie weniger wird? Dann sind wir in einer sehr interessanten Diskussion über das Jahr 1934.
Vielen Dank. Da drüben habe ich irgendwo eine Wortmeldung gesehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich eine Wortmeldung am Podium. Bitte schön.
Ja, also ich muss sagen, ich finde, ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, es sollte, um die Diskussion zu beleben, vielleicht ein paar Sachen gesagt sein. Und zwar, man kann sich schon zur Geschichte bekennen. Man kann natürlich auch ein Bild von Dollfuß aufhängen. Aber man muss sich im Klaren sein, dass wenn man ihn im Parlament aufhängt, dass das ein besonders neuralgisches Tun ist. Ja? Weil ich meine, die Beziehung von Dollfuß zum Parlament, ja, ist ja eindeutig geklärt. Ja? Was er vom Parlament gehalten hat, ist eindeutig geklärt. Das heißt, wir haben hier eine folgende Situation und die Situation muss ich deswegen nennen, weil sie ist einmalig. Wir haben ein System, gut, ich sage jetzt nicht, ob es ein Austrofaschismus war, aber wir können alle uns darauf einigen, dass Austrofaschisten da waren. Ja? Es gab Austrofaschisten. Ob sie es geschafft haben, den Austrofaschismus zu installieren, weiß ich nicht, aber sie wollten es. Ja? Ob sie es geschafft haben, darüber kann man diskutieren, da kann man sagen, nicht ganz erreicht. Ja? Aber es war eine Zielvorstellung. So. Und die die schaffen die Demokratie ab, nicht indem sie das liberale Bürgertum wegschaffen müssen. Bitte, das ist in Deutschland der Fall gewesen. Da hatten wir das liberale Bürgertum wegschaffen müssen. Oder in Italien. Ja? Nein. Hier ist es so, und das ist der entscheidende Punkt, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und ich sage das auch nicht mit Angriff, sondern durchaus mit Empathie. Wer ein demokratisches Bürgertum organisieren möchte, politisch, heute, der muss sich irgendwie dazu stellen, dass es möglich war, die Demokratie hier abzuschaffen, nicht gegen, sondern mit dem Zentrumsbürgertum in diesem Land. Man musste sich nur, und, Entschuldigung, bin ich zu lang? Okay, Entschuldigung. Aber dann, man musste nur die Sozialdemokratie wegschaffen. Das ist die Tatsache. Das Bürgertum selber hatte kein besonderes, also die bürgerliche Partei, die bürgerlichen Fraktionen, hatten keine besondere Sehnsucht nach dieser Republik, nach dieser Verfassung. Sie hatten sie eigentlich schon 1918 satt.
Hier ist noch eine Frage.
Nein, entschuldigen Sie, wir haben den Herrn Egger, der direkt den Herrn Bayer gefragt hat, und wir haben die Meldung von Herrn Stahlenberg, und dann würde ich gerne weitergeben. Herr Bayer, kurz noch einmal zusammengefasst, lesen wir von Ihnen, dass Sie ein Schild am Dollfuß-Porträt fordern. Wie ist die Person Dollfuß integrierbar in so etwas wie eine demokratische Traditionspflege? Und was wären andere Bezugspunkte dieser Traditionspflege, nachdem es das Jahr 1918 ja bis heute nicht so richtig ist und das Jahr 1848 auch nicht? Wo sind Anknüpfungspunkte? Und natürlich die hochinteressante Frage, cui bono? Also wer hat damals profitiert, wer würde heute profitieren von einem Demokratierückbau? Das allerdings natürlich nicht nur an Sie, sondern an die gesamte Gruppe und natürlich auch ans Auditorium.
Nicht loslässt und das Bild und das Gemälde. Also meine Meinung dazu ist, dass wir uns wirklich ich würde es meiner Partei empfehlen, der Mythologisierung eines Engelbert Dollfuß hüten sollten, in der Weise, in der wir sagen würden, es war sozusagen, oder es soll einzig überbleiben, der Kampf gegen die Nationalsozialisten. Das war auch Engelbert Dollfuß, aber er war vor allem auch der die Hauptverantwortung, also neben natürlich vielen anderen, aber die Hauptverantwortung damals als Bundeskanzler getragen hat, dass die Demokratie beseitigt wurde. Das wurde heute auch schon im Rathaus sehr gut dargestellt, und das ist für mich als Jungen in der ÖVP etwas, worüber ich ganz einfach reden kann, ja, und was, denke ich, mir auch innerhalb der Partei völlig außer Streit steht. Er war aber auch nicht nur der kleine, faschistische, heimtückische, begnadete Redner, der sozusagen, wie er von anderer Seite oft dargestellt wird. Das wäre nämlich auch eine Verkürzung, und dagegen, oder damit könnte ich in so einer Verkürzung auch nichts anfangen. Und von daher braucht es kein Schild oder wie auch immer, sondern es braucht das Bewusstsein und die und das Erkennen, dass es eben diese Figur gab und wie sie handelte und wie es letztlich ausgegangen ist. Natürlich gibt es viele Fehler, die er begangen hat, und aber auch in einer Zeit, wo man halt nicht klarerweise in einer Gegenwart, wo man auch nicht einschätzen konnte, wie wird denn das tatsächlich laufen und wie geht die Geschichte tatsächlich aus. Also man muss, bitte. Ja, ja, das.
Da kann ich, Sie müssen so viel wissen, ja, dass es immer ständig Empfehlungen, wie sich etwas entwickelt. Da kann ich auch sozusagen das von der Partei selber verlagern, dass ich sage, ich weiß es und das sage ich dazu oder das schreibe ich dazu.
Also noch einmal, es gibt eine Erklärung ja auch des Parlamentsclubs, es gibt ja auch eine Erklärung des Parlamentsclubs dazu, in dieser Art und Weise, und ich bin ja aufgerufen, hier heute meine Meinung zu sagen, und ich glaube, ich habe jetzt ganz deutlich gesagt, dass ich in der Weise, wie ich es vorhin jetzt gemacht habe, ich wiederhole das nicht mehr. Das heißt also, diese differenzierte Betrachtung ist wichtig, und die gibt es in der ÖVP. Die gibt es in der ÖVP. Und wenn jemand behauptet, es gäbe sie nicht, dann ist es schlichtweg unrichtig.
Na, vielleicht noch die Frage, nach wie die Person Dollfuß dann in eine demokratische Traditionspflege involvierbar wäre.
Demokratische, das findet ja so nicht statt, sondern das ist jetzt eine, würde ich mal sagen, eine eher Behauptung in eine Richtung, dass nur weil wo ein Bild hängt, dass es hier eine Traditionspflege gibt, eine demokratische Traditionspflege. Das würde ich nicht so meinen. Sondern es gibt dieses differenzierte Erkennen und dieses differenzierte Bewusstsein dafür. Und das ist ja das Entscheidende. Und das ist auch etwas, was wir innerhalb der ÖVP auf Seiten der Sozialdemokratie sehr oft vermissen. Diese differenzierte Herangehensweise. Man sagt, war denn das damals wirklich gewollt, nämlich die Demokratie 1934 zu retten, oder war da eine andere Absicht dahinter? Und der Herr Professor Hanisch hat das heute auch sehr gut ausgeführt, meiner Meinung nach, dass es ja nicht darum ging, denn im Zeitpunkt des Aufstandes die Demokratie zu retten. Es gibt da nicht viele Quellen, aber eine Quelle gibt es, die wurde auch heute zitiert. Sondern es ging wohl mehr darum, die Partei zu erhalten. Und da ist sozusagen ein Unterschied. Und da gibt es auch keine differenzierte Betrachtungsweise dazu. Das ist etwas, was ich beispielsweise auf Seiten der Sozialdemokratie vermisse.
Dankeschön. Herr Steinberg, Herr Weidenholzer, Herr Weidner, ich habe Sie nicht vergessen.
Beruhige mich ein bisschen.
Gut, dann Abkühlungsphase. Möchten Sie?
Ich möchte gern zurücktreten, Sie warten schon so lange.
Bitte.
Danke. Peter Weidner, mein kurzer Bericht mündet in einer Frage, an wem könnte sie schon sein, an den Herrn Bayer. Ich war heute mit einem Kollegen, er befindet sich hier, in einer Friedhofsverwaltung mit Fotos eines Grabsteines mit Hakenkreuz. Wir diskutierten mit dem Verwalter, der meinte, eine Chance, die Frau ist im 44er Jahr gestorben, also man müsste de facto das Hakenkreuz oben lassen. Der Kollege und ich diskutierten mit ihm und haben uns so geeinigt, ich schreibe meinen Brief und er leitet den Brief an die Graberhalter weiter. Und dann ist ein älterer Herr hineingekommen, der wurde mit Guten Tag, Herr Doktor, begrüßt. Der ist etwa eine Viertelstunde hinter uns gesessen. Ich bin dann nach Hause gegangen und dann rief mich der Friedhofsverwalter an. Sagte er, sie, der Herr Doktor so und so, meinte, sein Vater war ein Polizist, der auf dem Polygonplatz, dem jetzigen Bulgariplatz, wohnte. Und er sah, welche Verbrecher die Schutzbündler um Anton Bulgarik, Schwantner etc. waren. Und er wäre dafür, den Bulgariplatz in Naderplatz umzubenennen. Und jetzt ist meine konkrete Frage an Sie. Wenn Sie wirklich ein gutes demokratisches Gewissen hätten, müssten Sie ja de facto den Bulgariplatz in Oberst-Naderplatz umbenennen. Warum machen Sie das nicht?
Darf ich vielleicht eine Ad-hoc-Verständnisfrage für uns alle da hier dazu stellen? Könnten Sie was sagen zur Person Nader?
Heute, wie gesagt, vor 75 Jahren.
Nur ganz kurz, wer war das?
50 Schutzbündler am damaligen Polygonplatz, heute im Bulgarienplatz. Ein Militärfahrzeug fuhr hinein mit 4 Personen, begann zu schießen und der Befehlshaber war der Oberst Nader. Oberst Nader wurde sicher nicht von Bulgari mit einem Krampen also erschlagen. Habe ich die Frage?
Okay, also es geht um... Okay. Es geht um die Person, wegen der das Todesurteil gegen Bulgari verhängt worden ist. Mit dem gut, dann bevor...
Da gibt es verschiedene Sachen, und das ist auch in der Zeitung ja geklärt worden, dass die Vorgänge am Bulgari-Platz noch nicht endgültig geklärt sind. Ja. Es ist nicht so toll, so wie es ist. Das ist also der Zugang, den Sie da haben.
Gut, die Ad-hoc... Moment, die Ad-hoc... Der Ad-hoc-Einwand ist gekommen. Am Wort ist aber der Herr Steuernberg.
Nur ganz kurz. Wir haben jetzt sehr viel über die Demokratie gesprochen. Wenn wir uns wünschen, dass dieses demokratische System, dieses politische System Demokratie funktioniert, dann ist eine Grundvoraussetzung unsere politische Bildung. Und an der mangelt es, der Professor Weidenholzer hat es gerade gesagt. Damit die Demokratie funktioniert, muss man reif dazu sein. Und eine weitere Voraussetzung ist der Respekt. Der Respekt vor den Institutionen, der Respekt auch vor dem Andersdenkenden. Und wenn wir uns nicht bilden und wenn wir diesen Auftrag nicht ernst nehmen, gerade heute, dann ist diese Demokratie immer wieder unter Druck gesetzt oder Druck ausgesetzt.
Nachdem die Frage an den Herrn Bayer war, bitte ich um eine kurze Antwort. Naderplatz, ja oder nein? Nein. Die Frage kam aus dem Publikum.
Nein.
Gut.
Aber ich hätte vielleicht einen anderen Vorschlag. Ich glaube, so Symbol ist ja natürlich immer wichtig und diese Diskussion Dolphus, die gibt es jetzt schon sehr lange. Ja. Ich würde jetzt auf das gar nicht eingehen, weil es eigentlich ja nicht wirklich verändert hat. Aber ich habe eine andere Überlegung. In diesen ganzen Ereignissen, ich versuche jetzt mich bewusst in den politischen Gegner hineinzudenken oder in den anderen. Ja. Und es gab meiner Meinung nach eine Person in diesen ganzen Tagen, eigentlich schon seit Beginn der 30er Jahre, die gerade also auch in der christlich-sozialen Partei eine Ausnahmeerscheinung dargestellt hat. Nicht, weil er so ein Freund der Demokratie war vielleicht, sondern weil er, das war Josef Schlegel, ja? Aber weil er überzeugt war, dass er einen Eid auf die Verfassung geleistet hat. Und das war ihm wesentlich und wichtig. Also es war ein Er war nachher Rechnungshofpräsident, nach 45, er war ein sehr recht formalistischer Mensch. Ja. Aber ihm war also die Tatsache, dass er einen Eid geleistet hat, etwas sehr Wichtiges. Und Dolphus hat ihn dann entfernt als Landeshauptmann. Und ich meine, das ist vielleicht, der Bürgermeister Tobisch hat das heute aufgegriffen in seiner Ansprache und gemeint, es wäre an der Zeit, dass man einen Platz nach Josef Schlegel oder eine Straße links nach Josef Schlegel benennt. Ja. Das wäre gerade... Also auch 75 Jahre danach, denke ich mir, eine Würdigung eines, das sage ich jetzt als Sozialdemokrat, eines Menschen, der einfach zu diesen Institutionen gestanden ist, dem das wichtig war, dass auf Punkt und Beistrich das, was die Verfassung vorgesehen hat, auch eingehalten wird. Und es ist erstaunlich, dass man den zum Beispiel mehr oder minder vergessen hat, dass es lange Zeit nur eine hektografierte Broschüre seines Sohns gegeben hat, der ihn irgendwie, da war der spätere Postdirektor, Postgeneralpostdirektor, der seinen Vater verehrt hat und quasi also dann irgendwo also diese Dinge zusammengetragen hat und dann gab es auch eine Publikation des Landesarchivs und so weiter. Also ich denke mal, wäre jetzt, wenn wir über Symbole reden und über solche Dinge, vielleicht ein Versuch, produktiv aus dieser Situation etwas heute auch Sinnvolles zu diskutieren und da vorzuschlagen, warum benennt man nicht den Linz endlich? Dinkhofer, alle möglichen Politiker sind verewigt, ausgerechnet der Josef Schlegel nicht. Das wäre vielleicht heute eine ganz interessante Überlegung.
Wir hatten da hinten eine Wortmeldung. Bitte schön. Nein. Ja.
Dankeschön. Nach Fischer, ich bin Arzt und Psychiater. Für mich hat sich in den letzten 6-7 Tagen eigentlich ein interessanter persönlicher Prozess zu diesem Jahr 34 ergeben, anhand der Medienberichterstattung, die ich mit einer Wochenendbeilage der Oberösterreichischen Nachrichten bekommen habe. Und ich habe in den letzten Tagen eigentlich sehr einfach erreichbare Informationen zusammengesammelt, die mir gezeigt haben, wie wenig differenziert wir eigentlich in Österreich die Information streuen. Bin jetzt gerade vorher noch im Wissensturm gesessen und habe so Österreich 1 vom Bortisch gelesen, diese dicken Scharten. Und auch dort sind eigentlich wenig präzise Angaben über ein so wichtiges Datum, wie wir jetzt fast 1,5 Stunden geredet haben. Was bedeutet das für die zwei großen Gruppierungen Österreichs? Zum Beispiel auch, dass in diesen kurzen Aufflackern der einfach von einem Oberleutnant zu einem Oberst wird, weil das klingt einfach besser. Es war ein Oberleutnant, na, da tut mir leid. Ja, der war nicht Oberst. Und er wurde auch nicht von Bulgari erschlagen, sondern er wurde von einem Gschwanten erschlagen und Bulgari hat einen davonlaufenden Infanteriesoldaten in den Rücken geschossen. Das können Sie heute in den Oberösterreichischen Nachrichten in den Worten von Bulgari lesen. Das ist kein böser Kommentator, das sind seine Worte vor dem Standgericht. Was ich aber noch gelernt habe, das ist, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir diese Kampfparolen-Rhetorik aufrechterhalten, weil ich glaube, dass Demokratie wesentlich mühsamer ist. Ich glaube, das, was in Österreich wirklich eindringen muss, ist, dass Demokratie nicht einfach ist, sondern ein unglaublich langweiliger, geduldfordernder Abschmirgelprozess der Abstimmung. Und ich denke mir, dass jedes Mal, wenn ich so im Durchschnittlichen, auch im Kaffeehaustratsch, nicht nur im Wirtshaustratsch, so diese Rotzerei über die Europäische Union mir anhören muss, was das für ein langweiliger Apparat ist. Ja, nur es ist das riesigste Friedensprojekt. Und Europa ist sicherlich, die Europäische Union versucht, sowas Ähnliches wie Demokratie auf einer unglaublich hohen Ebene. Und da sieht man, wie langsam das geht. Und natürlich kann ich mich vorstellen, dass jetzt ein einzelner Staatsbürger sich denkt, Marant Josef, diese Demokratie, das geht so langsam. Eigentlich sollten die zack, zack, zack meine Probleme lösen und alle meine Interessen vertreten. Und ich glaube, das muss in Österreich in die Hirne hineingehen. Alle meine Interessen können in einer Demokratie nicht vertreten werden. Ich muss genauso Abstriche machen. Und ich glaube, dass in Österreich diese Haltung, ich bin ein Armer von da unten und da sind die Besseren da oben, beziehungsweise bei den Besseren, ja wir sind ja immerhin die Elite des Staates und die da unten, die rotzen immer herum. Beide Haltungen, glaube ich, sind sehr gefährlich für eine Demokratie, solange sich nicht Staatsbürger bereit erklären, gemeinsam in den Dialog zu treten, aber zu den Ereignissen vom Jahr 45, glaube ich, tatsachenmäßig noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Und wir täten gut daran, dass sich einer mal hinsetzt und alle Materialien, auch die angeblich verschollenen, die meistens nicht verschollen sind, ja, wieder hervorzuholen und genau zu schauen, was ist damals passiert. Nicht um dann aufzurechnen, sondern um Leute wie mich zum Beispiel tatsächlich in einen Informationsstand zu setzen, dass ich nicht mehr glauben muss, sondern einfach nachlesen kann.
Bevor wir zurück aufs... Da hinten, ich sehe schlecht um die Säule.
Danke vielmals. Ein Name ist heute noch nicht gefallen und ich hoffe, einige der Herren am Podium können das als Bereicherung vielleicht für die Diskussion empfinden. Ich bin mit einem Kollegen in Auhof in die Schule gegangen. Und wir haben gern dort politisch diskutiert, nur die politische Diskussion hat sich dann aufgehört, wo es um den Namensgeber der Schule gegangen ist. Das Schulzentrum heißt nämlich Heinrich Gleisner Bundesschulzentrum. Über das wollten wir dann nicht mehr diskutieren. Und meine Frage ist jetzt ein bisschen, ich hab jetzt am Handy nachgeschaut, der Heinrich Gleisner war tatsächlich von 34 bis 38 im Austrofaschismus Landeshauptmann und danach bis 1971 ist das, was ich jetzt rausgefunden habe. Also eine sehr, sehr lange Zeit eigentlich. Jetzt die Frage ein bisschen mit dem, wir haben, ja Bernhard, es geht an dich.
Ja, passt schon, ja.
Wir haben, also du hast vorher gesagt, dass eben da diesen, dass kaum, also dass man sie nicht, dass sie die ÖVP nicht als Fortsetzung dieser christlich-sozialen Partie versteht. Verstehe ich dann nicht ganz. Und ich hätte einen konkreten Vorschlag in Anlehnung an Professor Weidenholzer. Man könnte doch genau dieses Bundesschulzentrum auch als Zeichen der politischen Bildung umbenennen in Schlegel-Bundesschulzentrum. Das wäre ein symbolischer und faktischer Akt der demokratischen und politischen Bildung. Und wenn wir schon dabei sind und wenn ich die jetzt vielleicht überzeugt habe, das ist natürlich dann in deinem Entscheidungsbereich, könnte man das gleiche mit dem ÖVP-Haus auch machen, aber das geht mir wirklich nichts an.
Dann war da rechts hinten eine Frage.
Ja, ich würde gerne noch was dazu sagen, also oder zu der Frage, ob im Februar 34 die Demokratie verteidigt wurde oder nicht und worüber wir da eigentlich reden. Die Demokratie ist innerhalb und streckenweise auch außerhalb des christlich-sozialen Spektrums bereits seit 1918 eben von einigen Aktivisten bekämpft worden, wie zum Beispiel dem Sektionschef Robert Hecht, der Gesetzesvorlagen durchgebracht hat, die gezielt dazu angetan waren, die Demokratie zu beenden in Österreich, was sich sozusagen vor 38 oder vor 33 auch anders gelesen hat als heute. Das heißt, also was ich glaube, es ist sozusagen, es geht um einen Prozess, der sich in den Institutionen abgespielt hat. Wenn wir heute hier jetzt in Folge von Februar 34 vor allem über Demokratie sprechen, also würden wir eher über 33 sprechen als über 34. Wenn wir über 34 sprechen, sprechen wir eigentlich über die Schwierigkeit, miteinander darüber zu reden, wie das ist, wenn Nachbarn auf Nachbarn schießen und ob jemand am Bulgariplatz jemand anderen erschlagen hat oder erschossen hat und was dann die Folgen waren und wer angefangen hat und so weiter und so fort, weil es geht eben hier immer um Großeltern, die Großeltern erschlagen. Und das ist eigentlich der Prozess, der wehtut und der aber auch besprochen werden muss. Das ist sehr interessant, weil jetzt hier sozusagen am Podium zwei Personen sitzen, die für sich eine familiäre Involvierung geltend machen können. Das betrifft aber wahrscheinlich auch alle anderen, weil eben dieses Phänomen alle betrifft. Es ist so, dass es auch kein Zufall ist, das zieht sich natürlich weiter in die nationalsozialistische Zeit. Wobei, also was die Betrachtung des Nationalsozialismus betrifft, funktioniert das dann so, dass zuerst die Täter externalisiert wurden, weil das waren die Deutschen, und die Opfer, das waren dann die Juden, die haben auch nicht zu uns gehört, das heißt, da haben nicht die Nachbarn erschlagen, sondern es haben die Deutschen die Juden erschlagen, oder sonst jemanden erschlagen, aber es war nicht bei uns, es war nicht mit uns, es war vielleicht in Nordhausen oder es war sonst wo, und damit konnte man das alles sehr gut weglagern. Das ging beim Bürgerkrieg nicht, weil der hat ja mitten in Linz stattgefunden und am Bulgariplatz, und zusammengeschossen waren dann die Arbeiterheime. Das ist so etwas, was es uns näher macht. Was allerdings als Anfangspunkt ganz gut ist, um auch neu über die Zeit zwischen 38 bis 45 zu reden, weil es eben nicht Tatsache ist, dass wir das externalisieren können.
Dankeschön. Bitteschön.
Ich glaube, dass wir uns einigen können, dass über Vergangenheit da nicht gesprochen wird, nicht wenn die Vergangenheit so sehr weh tut, weil sie so schrecklich war, sondern weil sie etwas mit heute zu tun hat. Das heißt, worüber nicht geredet wird, ist deswegen immer interessant, weil es in Wirklichkeit in die Machtverhältnisse des Heute hineinreicht. Und die Tatsache, dass man sich nicht einigen kann auf ganz bestimmte Grundprinzipien, über die dann weiter gestritten werden kann, im Einzelnen, weil das ja dann nicht gefährlich ist, diese Tatsache verweist, dass die Gründe im Heute liegen. Und nach 45 hat das natürlich wirklich zu tun, weil es anders abläuft als zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, wo die Geschichte ebenfalls in einer Situation der Besatzung anders diskutiert werden kann im Laufe der 40er, 50er, 60er Jahre. Auch ein mühevoller Prozess, soll man nicht idealisieren. Aber er läuft ganz anders ab als in Österreich bis heute. Und einer der Gründe ist sicherlich im sozialpartnerschaftlichen Verhältnis zu sehen. Und da muss man sich die Frage stellen, was hat Sozialpartnerschaftliches zu tun mit Vorstellungen von 34 bis 38? Ja? Und dann muss man sich die Frage stellen, was ist wichtig als sozusagen Grundeinheit von Demokratie, was bis heute verhandelt wird. Genannt wurde zum Beispiel die Frage der Ortstafelauseinandersetzung. Aber es gibt auch andere Fragestellungen, wo Demokratie nämlich nicht nur Mehrheitsverhältnis ist, nicht nur Mehrheitsmacht ist, sondern eben auch Minderheitenschutz, Minderheitenrechte, die Rechte derer, die im demokratischen Zusammenhang unterliegen. Aber Demokratie bedeutet auch, dass ich das nächste Mal drankommen könnte, wenn man mich lässt. Ja? Und Menschenrechte. Menschenrechte sind mehr als Bürgerrechte. Wenn wir aber nicht, wenn wir nicht darüber reden können, was auch Nichtbürger in diesem Land an Menschenrechte haben sollten, also zum Beispiel nicht, dann gibt es gewisse neuralgische Punkte. Und wenn wir uns darüber nicht einigen, ist es dann klar, dass wir auch leichter, oder dass wir es schwerer haben mit der Geschichte. Ich bin wieder zu lang, ja, aber. Und,
wollte ich so nicht sagen.
Aber ich glaube, dass man, wenn man sich einigen möchte auf Traditionen des Demokratischen im bürgerlichen Zusammenhang. Und mir tut es, ich muss sagen, leider hat damals im Jahr 34, es ist schlecht, dass es damals überhaupt zum Kampf kam. Darauf kann man sich einigen. Aber leider hat damals die Seite der christlich-sozialen und der Heimwehr gewonnen. Das sage ich. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich, Entschuldigung, ganz kurz, ich muss noch, das bedeutet aber nicht, dass es nicht im bürgerlichen Zusammenhang Leute gibt, und es sind Namen schon gefallen, aber es gibt noch andere. Zum Beispiel Irene Harand, ja, auf die man sich einigen kann und die man vorweisen kann, ja, und die bedeuten würde, dass man keineswegs eine Tradition nicht sieht, sondern dass man auf andere Traditionen sich einigt. Und das ist eine Verhandlung, die eine politische ist.
Herr Wagner, Sie warten schon ganz lang geduldig. Ja. Ich würde die zwei Fragen, die da aus dem Publikum aufgeworfen worden sind, gleich auch Ihnen stellen, bevor ich sie auch dem Herrn Bayer stelle. Das war die Frage nach einem öffentlich sichtbaren Zeichen eines Lernprozesses, in dem Fall festgemacht an der Umbenennung der Gleisner Schule, aber es ließen sich ja auch noch andere Möglichkeiten denken, nämlich an Denkmäler im öffentlichen Raum, die sozusagen positiv Bezug nehmen auf die Jahre 33 bis 38 und zwar konkret auf Personen, die damals fraglos Demokraten oder Demokratinnen gewesen sind. Das war die eine Frage. Und die zweite Frage, ist das Problem mit 34 tatsächlich, dass es eine Geschichte ist, die nicht externalisierbar ist, die nicht an einen anderen Platz delegierbar ist, nichts mit uns zu tun hat?
Also für die Umbenennung der Heinrich-Gleißen-Schule bin ich wirklich nicht zuständig. Also das ist gar nicht.
Aber Sie könnten ja eine Meinung dazu haben.
Ja. Wenn ich meine persönliche Meinung dazu sage, ich glaube schon, dass man an die neuralgische Bedeutung von solchen Symbolen, dass man darüber ernsthaft nachdenken sollte. Ich habe das selber erlebt, es ist ja schon gefallen, die Tafel zur Tafel im Dom. Und ich glaube schon, dass man gut beraten ist, sich solche Symbole wirklich gut zu überlegen, ob man sie lassen kann oder nicht. Weil in dem Fall waren das ja ursprünglich waren das amerikanische Touristen, die da als erstes auf diese Dollfuss-Inschrift in der Domtür aufmerksam wurden. Und das ist dann schon irgendwie mühsam, das immer zu erklären. Also ich würde das jetzt nicht wegen Heinrich Gleisner, sondern das bezieht sich jetzt auf das Dollfuss-Bild. Dass ich mir das als ÖVP schon überlegen würde. Die Bedeutung von 34, was mir jetzt sehr gefallen hat in der vorigen Phase in der Diskussion ist, dass klar geworden ist, dass innerhalb der einzelnen Gruppierungen, innerhalb der einzelnen gesellschaftlichen Strömungen verschiedenste Kräfte am Werk waren. Es bringt uns wahrscheinlich nicht weiter, noch für Stunden darüber zu diskutieren, was haben jetzt die Sozialdemokraten gesagt und was haben die Christlich-Sozialen gesagt. In Wirklichkeit gibt es da in den jeweiligen Strömungen sehr starke Unterschiede und das Spannende in der nächsten Stufe der Diskussion wäre wahrscheinlich herauszufinden, wo die verschiedenen Orientierungen, wo die verschiedenen Dynamiken in den einzelnen Gruppierungen waren. Wenn ich es am Beispiel der Kirche festmachen wollte, könnte ich, um sozusagen zu schlägeln, noch einen definitiv kirchlichen Menschen noch zu nennen, über den sich sehr lohnen würde nachzudenken. Das ist ein Kaplan mit dem Namen Rudolf Hausleitner. Der Mann war in der Gewerkschaft und hat bis zuletzt hat noch am 1. Mai 1934 eine öffentliche Rede gehalten, wo er gesagt hat, worum es uns geht als christliche Gewerkschafter, ist gemeinsam, auch wenn die Sozialdemokraten da nicht mehr dabei sind, wir lassen uns nicht auseinander dividieren, es geht zuerst um die soziale Gerechtigkeit, die uns alle, wie wir Arbeiter sind, betreffen. Eine ganz erstaunliche Stellungnahme, die der Mann noch abgegeben hat, so dass man sehen kann, dass da auch in der Kirche, auch in dieser Phase, Leute noch drum gekämpft haben, die sichtlich ein anderes Verständnis hatten als andere in der Kirche.
Ich muss die Rednerliste langsam schließen, daher die Frage noch, wer sich noch melden möchte. Dann habe ich, Sie habe ich. Da hinten sind noch zwei. Herr Bayer. Gleisner Schule, Parteiheims Umbenennung.
Der Jakob Huber ist ja ehemaliger Vorsitzender der Sozialistischen Jugend in Linz und hat sich als Absolvent der Heinrich Gleisner Schule geoutet. Ich weiß nicht, ob das dazu führen würde, dass der Maturazeugnis oder Reifeprüfungszeugnis umgeschrieben werden würde, ob deines Seelenfriedens. Nein, aber im Ernst, man kann unmöglich, und das wird hier so ein bisschen jetzt vermittelt, und das stört mich tatsächlich, einen Heinrich Gleisner auf eine Stufe oder Stelle stellen wie mit dem Engelbert Dollfuss. Also, es ist jetzt nicht von dir, sondern es ist jetzt sonst irgendwie in dem Zusammenhang oder Konnex für mich zumindest der Eindruck entstanden, man möchte hier eine gewisse Parallele ziehen. Also da wäre ich sehr vorsichtig und über den Heinrich Gleisner will ich persönlich überhaupt nichts kommen lassen, weil er eine großartige Persönlichkeit war, der natürlich auch in einer Phase einen Fehler begangen hat, aber sich dann später mit dem Schlegel ausgesöhnt und distanziert hat und von daher Verantwortung übernommen hat. Und gerade so jemand ist für mich ein hervorragender Namenspatron für eine Schule. Nämlich zu sagen, ja, ich übernehme Verantwortung, ich habe in einer Situation vielleicht nicht richtig gehandelt, aber in der damaligen Situation erschien mir das als die einzig sinnvolle und richtige Möglichkeit und ich bereue das. Und wer könnte denn sonst eigentlich ein guter Namenspatron für eine Schule sein? Und die Partei lassen wir jetzt einmal außen vor. Als so jemand. Also von daher kann ich da gar nicht mit, aber ich will da noch etwas anderes anschließen. Der Professor Weidenholzer hat das schon ein paar Mal angesprochen. Was heißt denn das heute?
wie gehen wir heute mit der Verfassung um? Gibt es heute Tendenzen und so weiter? Und ich glaube, über das haben wir heute sehr wenig diskutiert. Es ist sehr oft immer wieder diese Schuldfrage aufgekommen und so weiter. Aber es geht ja letztlich auch darum, wie ist das Klima, das politische Klima heute geprägt durch die Ereignisse von damals? Und wie etwa geht eine Politikergeneration oder politische Generation von heute damit um? Und da gibt es für mich eine große Warnleuchte. Ich glaube nämlich, dass es nach wie vor Tendenzen gibt, dieses Thema zu missbrauchen, bewusst zu missbrauchen, um zu radikalisieren und schon auch politische Stimmungsmache zu betreiben. Nämlich nicht Geschichtsbewältigung oder Geschichtsverständnis zu betreiben, sondern bewusst hier also Radikalisierung voranzutreiben oder Stimmungsmache voranzutreiben. Und mir ist es selber so gegangen. Ich wurde, weil sie heute nicht da ist, darum sage ich ihren Namen nicht, aber ich wurde am Rande einer Landtagsdebatte, die zweifelsohne eine etwas hitzigere war, von einer Kollegin in der SPÖ angesprochen. Dann haben wir also kurz gewechselt, Worte gewechselt, und dann hat sie zu mir gesagt, was beschwerst du denn, ihr habt ja damals auf uns geschossen. Nein, aber das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe ihr gesagt, ich habe auf gar niemanden geschossen und sonst da herinnen, nämlich im Sitzungssaal des Landtages, hat auch niemand auf irgendjemand anderen geschossen. Und das muss man bei aller Gegensätzlichkeit in diesem Thema oder Auseinandersetzung und das Ringen um verschiedene Geschichtsbilder immer im Hinterkopf behalten. Und dafür möchte ich mich persönlich einsetzen, in meiner politischen Funktion, in meiner politischen Verantwortung, dass es nämlich zu keiner solchen Stimmungsmache in dem Bereich kommt, wo ich Verantwortung trage.
Vielen Dank. Wir haben jetzt zunächst eine Publikumsfrage hier und dann zwei da hinten. Ich würde sagen, wir sammeln und machen dann noch eine Abschlussrunde am Podium. Bitte schön.
Steinweg, es geht mir. Mein Name ist Rainer Steinweg. Es geht mir ähnlich wie dem Herrn Fuchs. Sie hören an meiner Sprache, ich komme aus Deutschland. Ich lebe aber 20 Jahre in Linz. Und ich fühle mich ein bisschen entlastet von Herrn Fischer, dass auch er als Österreicher bemerkt hat, dass er wenig weiß über diese Vorgänge. Es geht mir ganz genauso. Ich bin etwas irritiert über mich selber, wenn ich das so sagen darf. Darum bin ich auch heute Abend hier. Und ich habe in diesem Zusammenhang eine wirkliche Informationsfrage. Sie haben erwähnt vorhin, Herr Wagner, ganz am Anfang, dass der Bischof Kvöllner zwar nicht christlich-sozial gewählt hat, aber antisemitisch war. Und ich weiß es schlicht nicht, ich weiß nichts über, zu wenig über diesen Ständestaat, was immer er sonst war. Aber was ich überhaupt nicht weiß, ist, ob es antisemitische Tendenzen in nennenswerter Weise in diesem Ständestaat gegeben hat, ob das ein Thema war. Ich weiß einiges, oder sicher auch viel zu wenig, über Antisemitismus in der Zweiten Republik, über die Parteigrenzen. Aber ich weiß nicht darüber, gibt es eine Kontinuität in diesem Punkt zwischen dem Ständestaat und den antisemitischen Tendenzen nach 1945, was ja eigentlich unser Thema heute Abend ist.
Dankeschön. Die beiden Fragen.
Das geht so auf. Ich bin Rentner, bin vor fast 50 Jahren als Zugrater, aber nichts kommen. Ja, das geht schon. Sie wollen mir aufzeigen.
Na gut, okay. Ja, es ist mehrfach der Gedenkstein im Dom gefallen. Ja, das ist ja nicht
neu.
Nicht
Stein. Halt da, Tür.
Es ist eingeschnitzt in eine der Domtüren.
Das sind wir vor Jahren, das in der Presse auch gekommen, ja, dann ist in den Tafeln dort gestanden, ja, dass es nicht ja, die Sache der Kirche war, sondern das war das System, das man anerkennen muss, so quasi aufgrund des 13. Römerbriefes. Ja. Und dann, nach einer gewissen Zeit, ist auch das weg. Ja. Sie finden sie halt nicht, das können sie schon suchen. Ja. Letztens bei der Bischofsfrei, wo geht der Welt, ja, wenn sie jetzt nicht mehr da ist. Das Gleiche, ja. Das Nächste ist, ja, betreffend Landeshauptmann Geisner, ja, der ist zwar, was richtig gesagt wurde, damals Landeshauptmann gewesen, was nicht erwähnt wurde, er ist dann auch im KZ gesessen. Ja. Und das, glaube ich, war die Stufe, dass er dann wieder installiert werden konnte. Ja. Und dann eins noch zu der Sache mit dem nur Schuldige bzw. Opfer, nicht Täter. Das kommt aus einem guten Grund. Ja. Und ich glaube, das war der Bundeskanzler und Außenminister Leopold Fili. Das war die Verteidigung gegenüber dem Außenminister Molotow, ja, um zu zwei beweisen. Der sah schon, der Fili im KZ und Molotow hat doch mit Fili Verträge geschlossen. Das wär's.
Dankeschön. Da gab es eine zweite Frage noch.
Ja, ich wollte einen Aspekt dieser heutigen Diskussion noch kurz aufgreifen, der mir doch ein bisschen hellhörig gemacht hat. Das hat geheißen, im Februar 1934 ging es ja nicht mehr um die Verteidigung der Demokratie und des Parlamentarismus, sondern da ging es um die Verteidigung oder um das Weiterbestehen der Partei. Und ich frage mich natürlich, ist das nicht genauso legitim gewesen aus der Sicht der Betroffenen damals? Ich bin nicht Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und behaupte, es ist notwendig, so viel Sensibilität aufzubringen, dass ich auch die Strategie und die Verhaltensweise dieser Partei versuche zu verstehen und die Motive, die dahinter gestanden sind, zu verstehen. Zumal das ein Prozess ist, der wirklich dann eine schlimme Zeit eingeleitet hat und der dann wirklich in die Katastrophe geführt hat. Wenn wir vorher von politischer Bildung gesprochen haben, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man auch bereit ist, immer wieder auch diese Motivation zu erkennen. Und es geht sicher darum, dass man in diese Richtung einfach sehr viel mehr Bewusstseinsbildung betreibt. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass diese Sozialdemokratische Partei auch einen ganz, ganz schwierigen Weg der Arbeiterbewegung hinter sich hatte, mit sehr, sehr vielen Rückschlägen, wo man sich quasi dann nicht von einem Tag auf den anderen damit abfinden konnte oder wollte, dass diese Partei nicht mehr existiert. Und ich glaube, wenn es heute auch darum gegangen ist, dass immer wieder betont wurde, es gab auch innerhalb der Lager, der Herr Stahlenberg hat das angesprochen, sehr unterschiedliche Flügel gab, dann muss man, glaube ich, verstehen, dass heute wirklich sehr viele große Angst hatten und letztlich auch bereit waren, ja, Widerstand zu leisten, wenn es darum geht, dass eine Bewegung von heute auf morgen komplett abgedreht wird. Und ich glaube, dieser Aspekt sollte in der Diskussion noch stärker zum Tragen kommen.
Vielen Dank. Wir haben jetzt...
Es gibt noch eine letzte... Gibt's, ist es noch?
Bitte. Ja, ganz kurz noch. Als heute im Gemeinderat Bürgermeister Dobusch den Vorschlag machte, mit der Schlegelplatz oder Schlegelstraße benennen, war interessant zu beobachten. Alle ÖVP-Politikerinnen und Politiker verschränkten sofort die Hände. Ich habe aber da ein differenzierteres Verhältnis zum Schlegel. Was machte Schlegel am 4. März 1933 und würde hypothetisch sagen, hätte ihm Gleisner nicht abgelöst, wäre sicher bis 1938 geblieben. Wir, die drei Opferverbände, das ist die ÖVP-Kameradschaft der Verfolgten und Bekenner Österreichs, der KZ-Verband und wir, die sozialdemokratischen Freiheitskämpfer, haben bei unserer vorigen Sitzung die Idee geboren, endlich in Linz, und jetzt bin ich unsicher wegen Doron, einen Wallenbergplatz, eine Wallenbergstraße zu benennen. War für den KZ-Verband sehr schwer, weil wie ihr wisst, ist der Wallenberg in der Sowjetunion also so umgekommen. Aber wir haben den Konsens gefunden. Und jetzt einmal eine konkrete Frage an Sie. Hätten Sie Probleme mit dem Wallenberg oder mit der Irene Harrand?
Vielen Dank. Vor allem ist der Don Rabinovici besorgter Jungvater, der zurück zu seinem Kind nach Wien möchte. daher ziehe ich ihn jetzt vor, nachdem diese Frage gestellt worden ist, und entlasse dann.
Ja, also ich glaube, es gibt keinen Widerspruch, ehrlich gesagt, zwischen der Verteidigung einer Partei, nämlich dieser Partei. Ich bin kein Parteimitglied der Sozialdemokratie. Ich bin kein Parteimitglied überhaupt irgendeiner Partei. Und trotzdem glaube ich, dass es eigentlich klar ist, dass die Sozialdemokratie sich konstituiert hatte als demokratische Arbeiterbewegung. Ja, also das war eigentlich einer der Punkte, warum es die SDAP damals so gegeben hat. Und ich glaube, dass da kann man nicht eine Trennung machen. Was ich sehr wichtig finde, ist, dass man sich im Klaren ist, dass eine Geschichte eine nicht genügend in der Zweiten Republik beachtete Geschichte der Widerstandskämpfer gibt. Und zwar glaube ich wirklich, der Widerstandskämpfer von 34 bis 45. Ich glaube, das kann man trotz aller Unterschiede, man muss die Unterschiede machen. Ja? Man muss die Unterschiede ganz klar herausstreichen. Es ist einer der großen Fehler der Historiografie auch gewesen, auch der sozialdemokratischen, nicht genügend Unterschiede zu machen zwischen 34, 38 und 38, 45. Die Unterschiede müssen klar gemacht haben. Aber trotzdem, dass man die Leute, die bereit waren, aus verschiedensten Gründen, in ihrer Verschiedenheit, im Gegensatz zu den Regimen zu sein, ehrt und dabei aber auch klarstellt, was ihre Unzulänglichkeiten waren. Und dazu gehört zum Beispiel tatsächlich, dass man auch nicht nur über Teufel, sondern auch über Schuschnigg spricht zum Beispiel, dass man sehr wohl auch sagt, dass, bitte? Ja. Ja, aber ich gehe jetzt ganz kurz auf die Frage über den Antisemitismus von 34 bis 38 ein, dass man über das Juliabkommen 1936 spricht, über Gesetze, die tatsächlich diskriminierend waren. Und es gab natürlich antisemitische Hetze, sowohl in der Ersten Republik, aber auch dann sehr klar in dieser Zeit. Das alles trotzdem im Unterschied zu dem, was zwischen 38 und 45 passiert ist, aber zum Beispiel ein Opfer des Nationalsozialismus, der zurückkam, Kunczak, sagte danach, ich war Antisemit, ich bin Antisemit und bin trotzdem, trotz allem, was ich erlebt habe, stolz es zu sein. Nicht? Also sowas gab es auch. Es gab auch Antisemitismus in der SPÖ, auch nach 45. Ja? All das muss man offen und klar aussprechen. Ich glaube, und ich bin dann schon auf dem Weg, Entschuldigung, dass ich das, aber ich glaube, das Entscheidende ist in Wirklichkeit, dass man nicht Angst hat, darüber zu sprechen. Wir müssen Angst haben heutzutage. Also vielleicht war das mal anders, kann sein. Aber ich glaube, heutzutage sollten wir uns fürchten vor jenen Stimmungen, wo das Schweigen angesagt ist, ja, wo man nicht aussprechen kann, was eigentlich ansteht. Ich finde es beklemmend, wenn ich nicht aussprechen kann, was die Gegensätze sind. In dem Aussprechen gibt es die Gemeinsamkeit. Das ist das angstfreie Reden in Widersprüchen, ja, das halte ich, ist eine der großen Qualitäten von Demokratie, dass man Leute, auch die Minoritätsmeinung, nicht zum Schweigen bringt. Ja, das finde ich gut. Und dazu gehört, dass man auch ausspricht, was von 34 bis 38 hier passiert ist, an Blutigem.
Also, Grüße an die Kleine. Herr Wagner, wir hatten die Frage nach dem Antisemitismus, ja, und ich würde das mit dem Ersuchen verbinden, die sozusagen als Katholik auf das Schlusswort zu sprechen.
Ja, ganz kurz, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir in Österreich schon seit, im Besonderen seit dem 19. Jahrhundert, einen katholischen Antisemitismus haben und dann als gesamtgesellschaftliches Phänomen den Antisemitismus, der dann auch sozusagen wirtschaftlicher Antisemitismus, aber immer in Österreich auch katholisch motiviert. Und dieser katholische Antisemitismus ist jener Antisemitismus, der sich darauf beruft, dass also die Juden die Christusmörder waren. Ist aber in meiner Feststellung am Anfang zu Bischof Gföllner jetzt kein Spezifikum von Bischof Gföllner und auch kein Spezifikum des Ständestaates, sondern es geht viel weiter ins 19. Jahrhundert zurück.
Vielen Dank. An die Verbliebenen ein herzliches Dankeschön für das lange Ausharren, 2,5 Stunden, 2 Stunden waren geplant. Mir bleibt nur noch auf die nächste Veranstaltung im Rahmen von Civil Wars hinzuweisen. Das ist am nächsten Donnerstag, dem 19. Februar, eine Veranstaltung zum Spanischen Bürgerkrieg. Dazu werden sprechen der Initiator einer Organisation, die sich in Spanien gegründet hat, die sich zum Ziel gesetzt hat, diesen Bürgerkrieg heute zum Thema zu machen. Das ist der Herr Santiago Macias. Mit ihm diskutiert der deutsche Historiker Sören Brinkmann hier im Kepler-Salon um 18 Uhr, moderiert von Christian Kirsch. Ich danke vielmals und wünsche einen schönen Abend. Applaus. Vielen Dank.